Ich danke dir, Bruder Arman. Lasset uns unsere Häupte jetzt einen Augenblick zum Gebet, zu einem Wort des Gebets beugen. Und während wir unsere Häupter gebeugt haben, hätte ich gerne gewusst, ob da hier irgendjemand ist, der eine besondere Bitte hat. Also wollt ihr das dann bekannt machen, wissen lassen durch das Heben eurer Hände? Der Herr sieht diese Dinge, da bin ich ganz gewiss. Und ich vertraue, dass er es auch gewähren wird. Unser himmlischer Vater, wir sind heute Morgen zusammengekommen für keinen anderen Zweck, dann dein Name, dann den Namen des Herrn Jesus zu verherrlichen. Und wir danken dir, dass wir schon deine Gegenwart, seine Gegenwart gefühlt haben. Und wir sind gewiss, dass du, dass er mit uns zusammentreffen wird. Weil es ist seine Verheißung, dass wo zwei oder mehr zusammengekommen sind in meinem Namen, da werde ich in ihrer Mitte sein. Und nun, wir möchten um deine Segnungen bitte, Herr, über alle diese Bitte heute, die jetzt bekannt geworden sind durch das Heben der Hände. Du weißt, was hinter der Hand ist und im Herzen. Und ich bete, dass du an jede und an jeder Mann erhören wirst. Wir danken dir heute für diese Gelegenheit, dir anzubeten. Wir danken dir für eine Gemeinde und für ein Volk und für Brüder von dem gleichen teuren Glauben. Und nun, wir bitten, dass du uns die Wünsche unseres Herzens heute gibst. Das ist, dir zu dienen. Speise uns mit dem verborgenen Manna, wovon du gesagt hast in der Bibel und es auch gegeben hast und zurückgelegt hast, nur für die Priesterschaft. Und uns ist gelehrt worden, dass wir die Priester Gottes sind und dass wir geistliche Opfer bringen, das ist die Frucht unserer Lippen, indem wir sein Name preisen. Nun, wir beten, dass du uns in diesem weiteren Teil der Versammlung segnen möchtest, in dem Brechen von dem Brot des Lebens zu uns. Im Namen Jesu. Amen. Ich freue mich, unsere große Familie heute Morgen hier wieder zurückzusehen. Und ich freue mich auch, hier unter euch zu sein. Und die Fremdlinge, die hierher gepilgert sind von verschiedenen Teilen des Landes, die heute Morgen auch mit uns hier versammelt sind. Wir haben keine Denomination, wir sind nur zusammengekommen. Menschen, die Glauben in Gott und zusammengekommen sind, um den Herrn anzubeten, unsere Gebete Gott zu opfern, unsere Bekenntnisse ihm gegenüber abzulegen. Jeden Sonntag und jeden Tag gehen wir durch ein Fegefeuer, ist das übersetzt. Aber das englische Wort für Fegefeuer ist eine Reinigung. Und so spielt er weiter mit dem Wort. Dann sagt er, das heißt, dass wir unsere Seelen durch seinen Heiligen Geist reinigen von unserer Sünde, indem wir so gottesfürchtig leben, wie wir nur zu leben wissen in dieser gegenwärtigen Zeit. Und wir schauen aus nach seinem Erscheinen zu jeder Zeit. So, wir schauen aus nach jener Zeit. Nun, wir haben heute ein großes Programm. Wir haben unsere Sonntagsschule und Stunde hier heute Morgen und heute Abend haben wir ein ganz besonderes Programm. Mein guter Freund, Bruder Joseph Bosé, der hier kein Fremdling ist mit uns, aber ich glaube, es ist wohl das erste Mal, dass er je hier uns besucht in dieser Gemeinde. Also ich hatte immer zwei Gemeinden in der ganzen Welt, worin ich reise, die ich Mustergemeinde immer genannt habe. Und eine von diesen Gemeinden ist von Bruder Joseph Bosé, der Philadelphia-Gemeinde in Chicago, Illinois, und die andere war von Bruder Jack Moore in Shreveport, Louisiana. Und ich war so oft in diesen Gemeinden, bis dass, als ich nach Hause kam von meiner Missionsreise, irgendjemand sagte, also ruf ja nicht Jeffersonville an, um Bruder Branham zu bekommen. Ruf nur Chicago an und wenn er dort nicht ist, dann ruf Shreveport an. Und ich war eben zu viel dort. Also, Joseph hat erstmal Chicago Josef hat Chicago verlassen. Und als wir das hörten, dann brachen unsere Herzen. Und als wir daran denken mussten, dass er Chicago zu verlassen hat. Aber nachdem wir gebetet hatten, dann fanden wir heraus, dass Gott ihm einen Ruf gibt. Und dieser kleine Freund von mir, also hat sich jetzt, und dann hat er das Wort gebraucht, wie ein Flächenbrand ausgebreitet, in eine große Arbeit in Tanganyika, in Kenia und Uganda, und er hat da eine große Arbeit. Und wir fühlen uns gedrungen, ihm in jeder Hinsicht zu helfen, wie wir nur können in dieser Versammlung. Und ich habe vor, wenn es der Wille des Herrn ist, jetzt im kommenden Januar bei ihm zu sein, in seiner Schule durch Afrika, wenn wir auf der Reise sind oder weitergehen nach Südafrika von dieser Schule. Und er wird euch schon mehr davon sagen heute Abend in seiner Ansprache zu der Gemeinde. Er wird heute Nachmittag, ich denke ungefähr um 8 Uhr, wird er reden, also sobald die Einleitung vorbei ist. Und dann hat er auch noch einen Film und ich weiß, ihr werdet euch freuen, den zu sehen. Und dieser Film ist von seiner Schule in Afrika und was der Herr für ihn getan hat in diese kurzen paar Jahre. Es ist sehr ermutigend für mich, um zu sehen, was dieser Film, also weil es zeigt, was Gott tun kann mit einer Person, wenn diese Person sein Wille und seine Stelle findet. Nachdem er doch Jahre gewartet hat, um ihn zu finden. Und dann ging er hin auf dem Weg, worauf Gott ihn geführt hat. Und er brachte seine Kinder her, bringe eure Kinder mit, denn das erste Teil ist ein sehr kleines Teil. Und so wie viele von euch wissen, Josef hat ziemlich ein Gefühl für Humor. Und ich denke, er dachte das wohl, oder er hat da wohl bei gedacht, als ich diesen Film anschaute. Er ging nämlich an einem Abend heraus und wollte einen Film aufnehmen von einem Löwen. Dort in Afrika, da gibt es eine ganze Menge Löwen. So, Josef ging heraus und nahm so einen Film auf. Und ich denke, das war doch wohl die niedlichste Sache. Also, nachdem die Mutter ein Tier getötet hatte und sie es fraßen, also das Tier war dabei, die Haut abzuziehen, dann folgte ihr Welp, folgte hinter ihr her und versuchte, sich so zu benehmen, als ob er das Tier nochmal tötete. Oh, ich bin ganz sicher, dass ihr junge Leute, ihr werdet euch da richtig überfreuen. Ich denke nur, 5 oder 10 Minuten dauert dieser erste Film. Also komm jetzt früh. Und nun, man hat mich nicht gefragt, dieses zu sagen, aber ich möchte es trotzdem sagen. Josef weiß noch nichts davon. Aber ich denke, heute Abend werden wir unsere Wertschätzung, Bruder Josef, zeigen, indem wir ihm ein Opfer geben für seine Mission in Übersee. Wir glauben, dass der Jesus kommt. Und wenn du dabei bist, ein kleines Missionsopfer zu sparen oder irgendetwas für Missionaren oder so irgendetwas, also irgendein Beitrag, dann stelle dein Scheck aus auf Josef Bose heute Abend. B-O-Z-E. Das ist richtig. Ist nicht so? Josef Bose. Und ich kenne Bruder Josef als meinen Busen, als meinen persönlichen Freund und weiß, dass es verbraucht werden wird für das Königreich Gottes nach seinem besten Erkenntnis. Und so, bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich ihn jetzt vorstelle und ihm ein kleines Wort überlasse. Und ich habe schon versucht, also ihm diese Morgenversammlung zu übergeben, aber er wollte es nicht. So, er wird heute Abend zu uns reden um 8 Uhr und zu welcher Zeit er wünscht. Und dann wird der Projektor aufgestellt sein und die Leinwand für diesen Film. Aber gerade jetzt möchte ich jetzt zu der Gemeinde meinen guten Freund und Bruder Joseph Bosset vorstellen. Bruder Bosset. Und dann kommt Bruder Bosset und sagt dann ein paar Worte, sagt er. Er dankt natürlich, dass in diese kleine Botschaft, dass er zu der Gemeinde eingeladen ist. Dann erzählt er, dass er jahrelang Freunde gewesen ist mit Bruder Branham, dass er seine Familie sehr schätzt, alle sehr schätzt. Und dann sagt er auch eben diesen Ausspruch, dass er in viele Versammlungen gewesen ist und dass niemals einmal es daneben gewesen ist, wenn es um diese Gaben der Unterscheidung kam. Also heute Abend, dann abends hat er gesprochen. Dann sagt Bruder Branham, ich danke dir, Bruder Josef, das ist sehr nett. Also dieser ist ein Schwede, ist Schwede und Irland zusammen. Gott segne dich. Und ich danke dir für diese Komplimente, Bruder Josef. Ich könnte das Gleiche von ihm sagen. So, ich bin richtig dem Herrn dankbar für seine große Arbeit, die jetzt in Afrika im Gange ist. Und er wird euch schon heute Abend mehr davon sagen. Und nun, ich glaube, Billy ging gerade heraus und sagte mir, Bruder Neville oder irgendjemand lassen, also die Lautsprecheranlage ist nicht allzu gut hinten, oder vielleicht, also könnt ihr mich da hinten hören? Nein, sie hören nicht so gut. Könnte irgendjemand die Maschine einstellen? Und ich glaube, während wir darauf warten, dass sie das tun, ich glaube, dass meine Nichte Donna hat ein kleines, also sie und Teddy haben einen kleinen Bursche und sie möchte, dass er dem Herrn geweiht wird. Und so, Donna, wenn du diese kleine Junge hierher bringen möchtest, nun, lass sehen. Wo ist die Schwester am Klavier, die Klavierspielerin? Ist sie da? Also sie dort, gut, das wird fein sein, gut, ich war an der falschen Stelle, ich denke, dass ich es war, der eben an der falschen Stelle war. Nun, wir haben immer ein kleines Lied, was wir dann gewöhnlich bei dieser Gelegenheit singen, für diese Kleine, das ist, bring sie hinein, bring die Kleine zu Jesus. Und nun, viele Gemeinden bespringen diese Kleine. Und das ist schon richtig, wenn sie das tun wünschen. Das ist perfekt richtig, wenn es um mich geht. Und die andere, die habe andere Art und Weise vielleicht, und vielleicht nennen sie das auch Taufen. Und wenn sie das Taufen nennen wünschen, nun, das ist gut, wenn es um meine Meinung geht. Aber wir versuchen, die Schrift nachzufolgen. Also genauso wie die Bibel es sagt. Einfach uns an der Schrift zu halten. Und in der Schrift gibt es keine Stelle im Neuen Testament, als nur, dass sie diese kleinen Kinder zu Jesus brachte und er segnete sie und sagte, also gewähre, lasse die Kinder zu mir kommen, denn solche ist das Königreich des Himmels. Nun, das ist die Art und Weise, wie wir es tun. Der Prediger und ich stehe da und wir nehmen dann diese Kleine, wir beten darüber und weihen sie zum Herrn. Und dann, wenn sie, also wir fühlen, dass ein Baby hat keine Sünde. Genauso, also nicht mehr als seine Sünde, worin er geboren wurde. Wir sind alle in Sünde geboren und Gerechtigkeit gezeugt. Wir kamen in diese Welt und haben gelogen. Und nun, als Jesus starb am Kreuze, nahm er die Sünde der Welt weg. Und dann, das Kind könnte oder könnte gestorben sein, bevor es geboren wäre. Oder gestorben, bevor es in das Alter kommt, dass es zur Verantwortung gerufen werden kann. Also vor diesem Alter hat es keine Sünde. Jesus nahm die Sünde der Welt weg. Aber nachdem es alt genug ist, um Sünde zu begehen, dann hat es seine Sünde zu bekennen. Und dann muss es getauft werden zur Vergebung der Sünde, seht ihr? Aber jetzt natürlich ist es noch zu jung. Nun, lasst uns alle dieses gute alte Lied zusammen singen. Und ich weiß nicht, ob ich es kann oder nicht, aber also bring sie hinein, bring sie von den Feldern der Sünde, bring sie hinein, bring die Kleine zu Jesus. Nun, wie heißt er? Also Teddy Junior. Gut. Also, wir freuen uns sehr, dieses junge Paar hier heute Morgen zu sehen, mit dieser feine junge Teddy hier. Und wir beten, dass Gott ihn also überströmend segnen möchte und ihm ewiges Leben geben in der Welt, die kommt. Und ein langes Leben hier. Darf ich ihn mal einen Augenblick haben? Also, dies ist jetzt der junge Teddy Arnold. Und wir kennen Teddy hier alle und er ist ein Bruder hier in der Gemeinde, verheiratet mit der Tochter von meinem Bruder, mit Donna. Und sie habe jetzt diese kleine Junge. Er ist ein Neuling. Also, ich denke, das ist euer zweiter, nicht? Und die andere ist ein Mädchen. Ist das richtig? Also, er ist wirklich ein leuchtend aussehender kleiner Junge. Ich habe immer Angst, dass ich sie breche. Sie sind nämlich so klein und sie sind so zierlich. Ich habe einfach Angst, dass ich sie zerbreche. Und nun könnt ihr euch vorstellen, eine Mutter, die ihr Kleine also auf diese Weise zu Jesus Christus bringt, zu dem Herrn Jesus. Also wenn er hier heute Morgen wäre, also so eine Person, wie wir hier stehen, dann würde doch diese Mutter ganz schnell zu ihm hinrennen und möchte doch, dass er seine Hände auf ihn legt und dass er dieses Kind segnet. Und das Herz von dem Vater würde hochgehen von Freude. Wir wissen, dass Gott hat dieses zu ihrer Einheit gegeben und sie möchte es jetzt zu Gott zurückgeben, weil sie es schätze, dass er es ihnen gegeben hat. Lasset uns unsere Häupter beugen. Unser himmlischer Vater, wir versuchen, dein Beispiel nachzufolgen. Und auf die Mütter und Väter, die die kleinen Kinder brachte, dann hast du deine Hand auf sie gelegt und sie gesegnet. Und nun, himmlischer Vater, dieses junge Paar ist gesegnet worden in ihrem Heim, indem sie diese kleine Junge, diese kleine Teddy Arnold Junior, empfangen haben. So, wir bitten, himmlischer Vater, dass deine Segnungen auf diesem Kind ruhen möchte. Und wir legen unsere Hände auf ihn, dir zum Gedächtnis und deine Verheißung zum Gedächtnis, dass wir unsere Hände auf den Menschen legen sollten im Gedächtnis zu deinem Worte. Segne diese kleine Teddy. Und Gott, wir beten, dass du ihm ein langes Leben gibst und gute Gesundheit. Und möge er so lange leben, dass er das Kommen des Herrn sieht, wenn das möglich ist. Und wir beten für seinen Vater und seine Mutter, möge sie gesegnet sein in dem Erziehen von diesem Kind. Und wenn es ein Morgen gibt, dann mache von ihm ein Prediger des Evangeliums, Herr. Gib ihm die Dinge, die du dem menschlichen Geschlecht verheißen hast. Dass er ein Leben haben möge und überströmendes Leben. Wir geben ihm jetzt dir, diese kleine Teddy Arnold, im Namen Jesu Christi. Amen. Gott segne euch, Donna und Teddy. Langes Leben und viele Segnungen. Und auch dir, kleine Teddy, weil er liebt dich. Oh, ich denke, die sind doch so niedlich, die Kleine. Und ich liebe alle Menschen. Aber ich denke, die Kinder und die alten Leute. Also, wenn du alt wirst. Also einige von diesen alten Männern oder Frauen, die eben den Weg hinter sich haben und schwach geworden sind, ich denke, also sie tun mir leid. Also sie wecken Mitleid auf, sie wecken Erbarmen auf, wisst ihr? Und ich denke, wir sollten nie, denn sie gehen dann über die Straße, halte mal an und denk mal, wenn das dein Vater und Mutter gewesen wären. Also, aber sie sind es von irgendjemand, so respektiere sie. Und es könnte ja sein, dass sie vielleicht langsam redet zu dir und auch ganz lange und vielleicht Sachen, die du gar nicht hören willst. Aber bedenke gut, es könnte sein, dass du auch alt wirst, eines Tages, so respektiere sie immer. Und dann diese Kleine, wer könnte deine Unrecht antun? Überhaupt? Also, wir sollten das, oder du solltest das nie tun. Weißt du, Jesus sagte, dass du darauf achten solltest, dass du keine von diesen Kleinen verachten solltest. Denn ihre Engel sehen immer das Antlitz meines Vaters, der im Himmel ist. Bedenke, sie haben einen Engel. Und wenn du geboren wirst, oder dann bleibt er durch dein ganzes Leben bei dir. Und nun, wenn du gerettet wirst, dann hast du den Heiligen Geist und er führt und leitet dich. Und jetzt schaue ich über die ganze Versammlung, um die zu sehen, zu erkennen, die ich kenne. Und wenn ich mich nicht irre, dann sehe ich da eine Schwester von Chicago. Ach, das gibt mir richtig das Gefühl, zu Hause zu sein. Chicago ist also, um auch repräsentiert zu sein, in Chicago. Schwester Peckinpah und alle die, die so daherkommen. Wir sind glücklich und freuen uns, auch Bruder und Schwester Cox zu sehen hier und Charlie, Nelly, wie wir sie alle so kennen, und Rodney irgendwo, denke ich, Schwester Cox und Bruder Willa Kreis und einer von diesen Predigerbrüdern und so viele verschiedene, dass ich könnte sie kaum alle nennen. Ich freue mich auch, Bruder Evans zu sehen und Schwester Evans da hinten. Das ist der Mann, wovon ich euch gesagt habe, dass er von einer Klapperschlange gebissen wurde. Und der Herr, möchtest du vielleicht deine Hand mal eben heben, Bruder Evans? So siehst du, das ist er. Also wir waren uns fischen und da hat ein Erdeklapperschlange ihm in sein Bein gebissen. Und wir haben die Hände auf ihn gelegt und für ihn gebetet. Und es hat ihm sogar keinen Weh getan. Und also es hat überhaupt nichts mehr getan nachdem. Und die Bibel sagte, weißt du, ihr werdet Teufel austreiben und sie werden, sie werden den Kopf zertreten von Skorpionen und Schlangen und es wird ihnen nichts schaden. Entschuldigung, wenn sie auf den Kopf treten von Skorpionen und Schlangen, wird es ihnen nichts schaden. Und in meinem Namen, also die, die glauben, und die an mich glauben. Und alle Kräfte und was sie alles tun sollten und so weiter, das ist uns gegeben. Also, und das natürlich, wenn ihr keine Angst habt. Was wohl, wenn irgendjemand dir einen Scheck gibt und hat seinen Namen darunter geschrieben und wenn du nun diesen Scheck in deiner Tasche herumträgst dein ganzes Leben, dann hast du nichts dran. Du hast diesen Scheck einzulösen. So ist es auch mit jeder Verheißung in der Bibel. Darunter steht der Name Jesu darunter gezeichnet. Und der Bank des Himmels ist damit gedeckt. Also, die ist verantwortlich dafür. Denn auf Golgatha, da wurde unsere Sünde vergeben. Und wir wurden zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht. Und deshalb habt keine Angst, ihn einzulösen oder irgendeine Gabe, die Gott verheißen hat. Bedenke, er hat es verheißen und es ist von dir. Ich habe gesehen, wie er die Kraft der Flamme stoppte, das Blut stoppte, die Gewalttätigkeit unterdrückte des Teufels und die Feinde austrieb, Krebs heilte, die Toten aufweckte, als der Arzt dabei stand. Und sie tot waren, Stunden und Stunden. Sie standen wieder auf zum Leben. Und das habe ich in meinem kleinen, schwachen Dienst gesehen. Immer wieder. So habe ich auch gesehen, dass wilde Tiere gezähmt wurden. Gerade bis, dass sie sich nicht mehr aufmuckste. Und all diese Dinge. Er ist noch immer Gott. Und wenn er je Gott war, dann ist er noch immer Gott. Und wenn er niemals, also wenn er kein Gott ist, dann ist er nie Gott gewesen. Weil er muss sein, also um Gott zu sein, muss er unendlich sein, er weiß alle Dinge, er muss allmächtig sein, also volle Kraft sein, allwissend, allgegenwärtig, er ist einfach Gott. Die Vollkommenheit der Vollkommenheit, das ist Gott. Nun, ich bin nicht darauf raus, aber so dann und wann, wenn ich diese Sonntagsschulunterrichte halten, dann dauert es so 4 Stunden, oder? Und hier vor ein paar Sonntagen noch, da war es 6 Stunden. Nun, ich möchte euch keine Angst einjagen, nein, das meine ich nicht heute Morgen, aber so 5,5. Nun, es könnte sein, dass ich jetzt einige Zeit nicht mehr unter euch bin, denn wir gehen nach Virginia oder Carolina und nach Nord- und Süd-Carolina und dann zur Westküste, der Westküste hoch. Und dann nach Kanada, Alaska und dann zurück und vielleicht, so der Herr will, gehen wir nach Afrika, um Josef zu besuchen und dann von dort gehen wir weiter nach Südafrika. Und ich hatte eine große Versammlung noch nicht so lange hier in Südafrika, die den ganzen Lauf von Afrika in ein paar Stunden geändert hatte. Als Gott einfach auf seine wunderbare, also er stand auf der Vorseite von den Zeitungen, da waren Artikeln und erste, zweite und dritte Seite, also nichts als nur Artikeln, also Abschnitte von den Versammlungen. Und erst als wir dorthin kamen, haben sie alles versucht, um es schlecht zu machen, zu unterdrücken. Sie haben sogar einem Menschen gar kein Benzin mehr geben wollen, weil er zur Versammlung ging. Wollte es ihm einfach nicht verkaufen. Der Mann sagte, so ein Fanatiker. Aber am nächsten Tag, da war sie schon bereit, um ihm das Benzin umsonst zu geben. Siehst du, das ist einfach dieser Unterschied. Also, siehst du, irgendetwas hat stattgefunden. Denn dieser Mann an der Tankstelle war dabei, ein kleines Stier zu streicheln. Weißt du, und der sagte dann zu dem mit dem Auto, wo gehst du hin? Er sagte, ich gehe nach Johannesburg. Er sagte, ach, du bist Geschäftsmann? Er sagte, nein, ich gehe hin, um Bruder Brennan zu besuchen, eine Versammlung. Er sagte, was? Du siehst aber klüger aus. Er sagte, gut, sagte, ich bin aber Christ. Also ich gehe dorthin. Daraufhin sagte er, fahr nur weiter und hol dir den Benzin irgendwo anders. Und so am nächsten Tag kam er zurück und das war der einzige kleine Stelle, Ort, wo alles so zu kaufen ist, zwischen dort und Transvaal. Und so fuhr er dort wieder durch und er stoppte dann an der nächsten Tankstelle an der Stelle, etwas weiter. Aber da rannte dieser Mann hinter ihm her und holte ihn und sagte, komm nur her, komm nur her. Denn die Zeitungen standen voll damit, die zweite Zeiten und so weiter, voll damit, was unser Herr getan hat. Und wir sind so dankbar deswegen. Und nun, es ist nur für eine kleine Versammlung. Jetzt redet er wieder von etwas anderes. Es ist nur für eine kleine Versammlung. Also, wenn ihr vielleicht mitkommen wollt mit euren Freunden dort durch, also wir werden dort am Kupalas sein, das übersetzt Kaupalas. Und da gibt es einen großen, wenn ich es richtig übersetze, Viehmarkt. Eine westliche Viehmarkt oder eine westliche Viehausstellung an der Westküste in Southgate. Und einige von euch Männer, die so seid wie ich, also die auch Gewehren liebt, dann könnt ihr mit mir kommen, wir besuchen diese Wetterby-Fabrik dort. Und so werden sie noch andere Stellen dort auch besuchen während des Tages. Ihr könnt zum Beispiel zur Catalina-Insel gehen. Ihr wisst ja, wie es dort ist, und ihr Männer und Frauen mit euren kleinen Kindern, ihr könnt zu Disneyland gehen, und er ist auch einer von den Gliedern von dieser Gruppe, so ihr könnt einfach mitkommen. Also wisst ihr, ihr werdet schon eine feine Zeit da erleben, und über alle Dinge betet, dass Gott die Augen von den Ungläubigen öffnen wird, und dass es Bekehrten zu Christus geben wird. Und nun, wir werden jetzt ein paar Worte lesen hier aus der Bibel, weil ich liebe das einfach zu tun. Und dann habe ich auch noch ein paar Schriftstellen hier aufgeschrieben, einige Notizen, worüber ich heute Morgen lehren möchte, ein paar Augenblicke. Und dann denk an die Versammlung heute Abend. Und dann möchte ich euch noch mal was erzählen, was alles so geschehen ist in der letzten Woche, in dieser Aussprache und so weiter. Aber ich habe wohl keine Zeit. Ich sehe nämlich einige von denen heute Morgen hier sitzen, von aus der Stadt, die noch warten auf diese Aussprache. Wir werden versuchen, sie alle diese Woche durchzunehmen, so schnell wie wir nur können. Also wir werden versuchen, alle noch durchzunehmen, die hier warten. Sowieso. Das tun wir selber, bevor wir weggehen. Und nun möchten wir aufschlagen im Evangelium, das 16. Kapitel. Und das ist mein Titel heute. Titel von dieser Predigt heißt die endzeitliche Verkündigung des Evangeliums. Und lasst uns anfangen in Markus 16 im 14. Vers. 14 bis 20. Nachher, als sie zu Tische lagen, offenbart er sich den Elfen und schalt ihren Unglauben und ihren Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden neue Sprachen reden, werden Schlange aufnehmen und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber ging aus und predigte anderthalbe, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgende Zeichen. Bis so weit. Also es gibt sehr vieles, was hiervon gesagt werden könnte. Also dies ist der letzte Auftrag, den der Herr gab an der Gemeinde. Also ich freue mich, wenn ich hier nach unten schaute, dann versuchte ich nachzudenken. Also Bruder West, ich versuchte auf deinen Namen zu kommen vor ein paar Augenblicken. Also der sitzt hier von Georgia. Ich konnte aber einfach nicht auf deinen Namen kommen bis vor ein paar Augenblicken. Und da noch ein anderer Bruder, der da sitzt, ich kann auch nicht auf seinen Namen kommen. Und so, jeder von euch versteht schon, dass ich doch nicht versuche, irgendjemand von euch zu missachten. Aber siehst du, also ich kann eben diese Namen nicht alle so in meinem Verstand zurückfinden. Und nun, wir denken jetzt über die Evangeliumsverkündigung in der Endzeit. Und in jedem, der die Zeitung lesen würde oder lesen kann, der könnte lesen, also wenn der Himmel dunkel wird und es wird dunkel und die Wolken kommen so her, dann wisst ihr, dass wir im Begriff sind, Regen zu bekommen. Und man fühlt es auch in der Luft. Und wenn ihr dann diese großen Blitze seht, vom Weiten und das Aufleuchten und diese Windstöße, dann wisst ihr, dass ein Sturm heranzieht und dass es bald regnen wird. Jedermann, der die Zeitung lesen kann und diese Zustände der Nation oder der Nationen sieht, der ist sich auch im Klaren darüber, dass etwas im Begriff ist zu geschehen. Und wenn du siehst, wie der eine mit dem Knüppel über seinem Schulter steht und der andere da auch und dass sie mit den anderen diskutieren, mit allen möglichen Arten von Waffen und so weiter, um damit zu kämpfen und dazu es keine Übereinstimmung gibt in ihre Sitzungen, dann wisst ihr, dass etwas im Begriff ist zu geschehen. Und das bringt natürlich über den Menschen irgendeine Art von Gefühl, dass etwas ist im Begriff zu geschehen. Die Welt, so wie wir sie nennen, Kosmos, die Welt draußen, fühlt, dass eine Zerstörung herannaht. Oder lassen wir sagen, dass ein atomisches Zeitalter im Begriff ist, hervorzuexplodieren, heranzunahen, also seine Wirkung anfängt auszudehnen, zu entwickeln. Der Christ weiß, dass es das Kommen des Herrn ist, siehst du? Da gibt es eine Stimmung, eine Atmosphäre. Also es hängt nur davon ab, wonach du Ausschau hältst. Denn unser Herr hat uns ganz genau gesagt, was geschehen wird zu jener Zeit. Und wir kennen nicht die Minute oder die Stunde, aber wir wissen, dass wir jetzt an irgendetwas herannahmen. Und so, ich erzählte es hier schon irgendeine Zeit her, an einem Tage beobachte ich ein Lamm in Afrika. Und es war aus dem Gehege und es weidete ganz friedlich. Aber ganz plötzlich wurde es nervös. Und ich wunderte mich darüber, was wohl los wäre mit diesem kleinen Bursche. Und ihr wisst ja, ein Schaf kann seinen Weg nicht mehr zurückfinden, kann nicht mehr dorthin kommen, wo er hergekommen ist. Er ist vollständig verloren. Und das ist auch der Grund, dass der Herr uns vergleicht mit Schafen, siehst du? Wenn wir verloren sind, Dann gibt es nur noch eine Sache, was uns zurückbringen kann, das ist der Hirte. Und dieser kleine Bursche blökte. Er war nämlich aus dem Gehege rausgelaufen und dann beobachtete ich im Gras weit unten, also der Kleine konnte das bestimmt nicht gesehen haben, und ein Lamm oder ein Schaf kann sein Feind auch nicht riechen, wie andere Tiere, zum Beispiel das Rotwild. Also, aber doch hatte er ein Gespür, dass der Tod nahe war. Denn da gab es einen Löwe, der herangeschlichen kam, ganz leicht, und er konnte das Schaf riechen. Und so kam er heran, siehst du, um das Lamm sich zu holen. Und so wurde dieser kleine Bursche nervös, aber er konnte nicht den Grund sehen, weshalb. Aber es war der Tod, der so ganz in der Nähe lauerte. Und so war er nervös. Und so, die Welt ist auch in einem nervösen Zustand. Gerade jetzt, da fahren sie über die Straße mit 135 Kilometern in der Stunde, um dann in einer Kneipe zu sitzen und 2 Stunden zu trinken, bevor sie nach Hause gehen. Also, der Angriff ist einfach im Kommen, wenn ich es richtig übersetze. Du sprichst irgendetwas, du sagst irgendetwas zu irgendjemand, gleich gehe sie hoch. Wie ich das schon erzählte von dem Abend hier, an irgendeinem Abend in der Tabernakel, dass ich zum Krankenhaus ging, um einige Besuche zu machen, die sonst Bruder Neville hätte machen müssen. Und zu jedem, wozu ich sprach, eine Krankenschwester oder ein Arzt, also gleich fuhren sie dich an, also ich weiß nicht, was man davon denken soll. Und ich dachte, was ist eigentlich los? Es ist wohl jeder Mann, der den Druck ablässt. Aber der Arzt, also die Psychiater, die werden verärztet von dem Psychiater. Ja? So, aber es gibt einen Weg heraus, und das ist Christus. Nun, der Christ sollte nicht in solch einem Zustand sein. Wir sollten glücklich sein, auf dem Kommen warten, denn es ist so nahe. Wir können schon diese kühlende Brise von Golgatha spüren und fühlen. Wenn wir hinschauen und den Gott des Himmels sehen, der diese Verheißung gemacht hat, und auch die Dinge, die Jesus in seinem Leben getan hat, und er verhieß, dass es zurückkehren würde in diese letzten Tage, und hier sehen wir es. Was ist das? Das ist der Odem der Erfrischung, wie ein Regen, der kommt. Siehst du? Und wir wissen, dass die Erlösung nahe ist. Seht ihr, irgendetwas ist im Begriff stattzufinden. Nun, die Welt sieht das nicht. Sie verlachen das, weil sie haben das in anderen Tagen auch getan. Aber wir wissen, dass es das nahe ist. Dass es nahe ran ist. Und das ist auch der Grund, dass ich heute dieses Thema gewählt habe, als mein letztes Thema für eine Zeit hier im Tabernakel und wohl von der endzeitlichen Verkündigung des Evangeliums. Wenn wir Missionsarbeit tun oder Auslandsmission mit dem Worte Gottes, dann wissen wir, dass wir immer im Wille Gottes sein. Weil Jesus das erste Auftrag zu seiner Gemeinde war, geht raus und predigt das Evangelium. Sein letzter Auftrag war, das Evangelium predigen. Als er bei dem ersten Mal, dass er je eine Person ordinierte, einsegnete, um das Wort zu predigen und durch das ganze Land zu gehen, dann sagte er, heile die Kranke, wecke die Toten auf, treibe die Teufel aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Matthäus, 10. Kapitel, da sandte er diese 70, 2 und 2 heraus. Das war der erste Auftrag, den er gab an seine Gemeinde. Und nun der letzte Auftrag, den er seiner Gemeinde gab, gerade bevor er empfangen wurde in die Herrlichkeit, da sagt er, geht ihr hin in alle Welt. Und er war gerade von dem Toten auferstanden. Und viele von denen saßen dort zusammen und erschalt sie um ihre Herzenshärtigkeit, um ihren Unglauben, weil sie die nicht geglaubt hatten, die ihn gesehen hatten, nachdem er auferstanden war. Also, seht ihr, sie hatte ein Zeugnis, dass sie den Herrn gesehen hat. Und die andere glaubt es nicht. Und so schalt er sie um ihre Herzenshärtigkeit, weil sie nicht die Menschen glaubte, die gesehen hatten, dass er nicht mehr tot war, sondern lebendig. Und das Gleiche heute. Wenn du siehst sein Werk, nun, wir haben schon gesehen und sind Zeugen geworden von dem Erscheinen des Herrn. Nun bedenk, erscheinen und kommen sind zwei verschiedene Worte. Erscheine und dann kommen. Nun ist das Erscheinen. Er ist erschienen, er ist schon erschienen in diese letzten Tage. Direkt hier mit uns in diese letzten paar Jahre. Nun, es ist ein Zeichen von seinem Kommen. Und er erscheint in seiner Gemeinde. Eigentlich wirklich, er ist dabei zu erscheinen in seiner Gemeinde in der Form des Heiligen Geistes, zeigend, dass er es ist. Weil Menschen können diese Dinge nicht tun, die ihr seht, dass der Heilige Geist sie tut. So, das ist das Erscheinen des Herrn. Nun bedenke, es wird von beiden Stellen gesprochen, erscheinen und kommen. Nun, er schaut sie wegen ihrer Herzenshärtigkeit, weil sie die nicht geglaubt hatten, die es gesehen hatte. Und ich glaube, er würde das Gleiche heute tun, nachdem wir, also sie glaubten das Zeugnis von diesen Menschen nicht und er schaut sie deswegen. Und dann beauftragte er sie, in die ganze Welt zu gehen und das Evangelium zu jedem Geschöpf zu predigen und er würde dann mit ihnen sein bis zur Vollendung, also zum Ende der Welt. Diese Zeichen werden folgen, denen ihnen glaube. Und nun heute versuchen wir, das geschriebene Wort zu bringen, das wir in Buchstabenform haben oder in Glaubenssatzform und so weiter zu aller Welt. Und diese Missionare sind überall hingegangen. Aber was finden wir vor, wenn wir dorthin kommen? Da haben wir einen Eingeborenen, der seinen Namen nicht lesen kann, der aber ein Traktat in seiner Hand hat. Und er weiß genauso viel davon, wie er weiß, was seine rechte und was seine linke Hand ist. Aber als Jesus sagte, geht hin und predigt das Evangelium, da hat er nie was gesagt von lehre das Wort. Er sagte, predige das Evangelium. Und das Evangelium kam nicht nur in Wort, aber durch die Manifestation des Wortes. Denn das ist die einzige Weise, worauf dieses getan werden kann, um seine Verheißung geschehen zu lassen. Also irgendjemand kann Ähnliches lesen, bei William Jennings Bryant, als er da diskutierte mit Darrell über die Ethik von Darwin. Siehst du, er konnte nur das sagen, was Darwin gesagt hatte. Und William Jennings Bryant konnte nur sagen, was die Bibel gesagt hatte. Und das war eben die Debatte. Aber in diesem Falle kommt Gott unter den Menschen und beweist, dass sein Wort manifestiert ist. Und das ist die einzige Weise, worauf du das tun kannst. Nicht durch ein Traktat, aber indem der Heilige Geist durch dich wirkt. Und dein Leben wird sein Leben. Er ist in dir. Die Heiden, wenn sie eine Götze anbeten, dann fallen sie nieder vor dem Abgott und glauben, dass diese Götze wieder zu ihnen redet. Jener Gott, also dass ihr Gott sich dann umwendet und in diese Götze hineinkommt und dann durch ihn redet. Nun, das ist genau im Widerspruch, also das Umgekehrte von dem, was Gott ist. Gott wirkt nicht mit Götze, du bist sein Instrument. Und du fällst nieder vor Gott und er kommt in dich hinein und spricht durch dich, raus zu den Menschen. Das ist der Unterschied. Er ist der lebendige Gott für eine lebendige Person. Nicht ein toter Gott zu einem toten Götze, Er ist ein lebendiger Gott zu einem lebendiges Wesen. Und du wirst sein Zeugen von dem, was er hier gesagt hat. Und das ist nun, beachte, viele Menschen sagen, dass es nur für die Apostel wäre. Er sagte hier, geht hierhin in alle Welt und predigt dieses Evangelium zu jedem Geschöpf und, das ist die Verbindung, diese Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Nun, heute sagen wir, dass ein gutes Gemeindemitglied schüttelt dem Prediger die Hand. Also, und geht dann mit seinem Namen von der Methodisten zu der Baptisten und von der Baptisten zu der Methodisten und so weiter und er lebt so ein ziemlich gutes Leben. Nun, wir Missionaren, wir sehen, wie jene Heiden ein Leben führen, womit diese Amerikaner, diese sogenannten Christen, sich überhaupt unter keine Umstände vergleichen können. Siehst du? Also, so, wenn es um ein gutes Leben handelt, wenn das alles ist, was zählt, dann sind die anderen genauso gerettet wie die anderen, nämlich durch ihre Götze. Denn ihre Moral würde uns so in die Enge treiben, wie wir, dass wir überhaupt keine Möglichkeit mehr hätten, in ihrer Gegenwart noch stehen zu bleiben. Das ist richtig. Und auch, wie sie sich benehmen. Aber das ist es nicht. Jesus sagte, ihr müsst am Neuen geboren werden. Und um neu geboren zu werden, dann heißt es, dass du dich selber erfahren lässt und stirbst. Und der Geist Christi kommt dann in dich hinein und dann bist du nicht mehr von dir, es ist Christus in dir, siehst du, der Heilige Geist. Und Paulus sagt dann auch, ich sterbe täglich, obwohl ich lebe, aber nicht ich, aber Christus lebt in mir. Siehst du, Christus. Und wenn ich euch sagen würde, dass der Geist von John Dillinger in mir wäre, dann würde ich hier Gewehre bei mir haben und ich würde ein Geächteter sein. Weil das würde bedeuten, sein Geist in mir. Und wenn ich sagen würde, dass ich den Geist von einem Künstler in mir hätte, dann würdest ihr von mir erwarten, dass ich auch ein Bild male, wie ein Künstler das tut. Und wenn ich euch aber sage, dass ich ein Christ bin und dass der Geist Christi in mir ist oder in euch, dann tun wir die Werke Christi. Jesus sagte in Johannes, er, der an mich glaubt, die Werke, die ich tue, wird er auch tun. Und dann sagt er hier, diese Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Nun, während der Jahrhunderte, da ist eine Zeit gewesen, dass diese Zeichen dem Gläubigen nicht nachgefolgt haben. Das ist richtig. Der Prophet sprach hier davon, und er sprach davon in Zechariah, und er sagte, da wird eine Zeit kommen, und diese Zeit könnte man noch Tag, noch Nacht nennen. Aber um die Abendzeit, in der Abendzeit wird es Licht sein. Nun, die Sonne geht auf im Osten, und im Westen geht sie unten, und das ändert sich nicht, das ist die gleiche Sonne. Und als der Heilige Geist kam, Jesus, der Sohn Gottes, dann kam er im Osten, auf den Menschen des Ostens. Und ist dann ein Tag gewesen, also, und es ist gegangen, wie die Zivilisation gegangen ist, also mit der Sonne. Gekommen von dem Osten zu dem Westen hin. Und nun sind wir an der Westküste. Wenn wir noch weiter gehen würden, dann würden wir wieder zurück im Osten sein. Bis das eben alles sein Kommen ankündigt. Wir sind in der Endzeit. Das zeigt eben alles, dass es vorbei ist. Und nun, der Prophet sagte, und keine Weissagung sollte eigenmächtig ausgelegt werden, so wie Jesus das gesagt hat. Also es ist einfach ganz genau so, wie es heißt. Und es wird Licht sein in der Abendzeit. Dann, der gleiche Sohn, der kam auf die Menschen des Osten und seine Werke und Segnungen zeigte, es wurde geweissagt, dass es ein trüber Tag geben würde, wo es noch Tag noch Nacht sein würde. Das ist also ein düsterer Tag. Also, nebelig, möchte ich sagen. Ihr könnt die Sonne nicht sehen, aber die Sonne gibt doch noch genug Licht. Also irgendwie, also wie es jetzt draußen ist, vielleicht noch etwas dunkler. Und wir hatten also eben genug, um in Kirche beizutreten und unseren Namen in den Büchern zu schreiben und so weiter. Aber in der Abendzeit kommt diese gleiche große Kraft Christi, auf seine Gemeinde kommen, genauso wie es damals gewesen ist auf dem Osten. Also im Westen würde es das Gleiche sein. Und so, das ist der Grund, warum ich reden möchte von der endzeitlichen Verkündigung des Evangeliums. Jedes Zeitalter hat seine Botschaft und seine Botschafter. Im Mehrzahl sagte das. Durch alle Zeit hindurch, jedes Zeitalter hat seine Botschaft bekommen mit einem Botschafter. Also in jedem Heilsplanabschnitt, in jeder Dispensation, hat Gott irgendjemand hervorgesandt, der gesalbt war mit dem Heiligen Geist, um seine Botschaft für jenes Zeitalter hervorzubringen. Also jedes Mal. Und nun, wir könnten zurückgreifen und das alles ein bisschen belegen. Also sogar von Anfang an. Gott war der Botschafter am Anfang, um Adam und Eva zu sagen, ihr sollt dieses essen, aber ihr sollt das nicht tun. Das war die Botschaft. Und als dann der Mensch über die Botschaft der Stunde trat, brachte es Tod und Chaos zu dem ganzen menschlichen Geschlecht. Und nun, da sieht man dran, wie bedeutungsvoll die Botschaft ist. Und bedenke, dass es war keine klare, vollständige Ablehnung von dem, was Gott gesagt hatte, also was Eva glaubte. Es war einfach das nehme, was Gott gesagt hat, und es übertünche. Oder ein bisschen anders hinzustellen, oder ein bisschen hinzufügen, oder ein bisschen davon wegzunehmen. Und das ist der Grund, dass ich glaube, dass das Wort die Wahrheit ist. Wenn unsere Glaubenssätze und unsere Denominationen nicht vollständig in Übereinstimmung kommen mit dem Worte, dann ist es verkehrt. Und Gott würde es nicht erlauben. Sein Wort war eben so wichtig, dass ein Wort falsch hinzustellen, war die Ursache von allem. Jeder Tod, der erlitten wurde, jedes Leiden, jedes weinende Kind, jedes Begräbnis, jedes Grab an der Hügelseite, jede Krankenwagen-Sirene, jedes Blut, das je vergossen wurde, und das Altern und Verhungern, und alle diese Kummer, die wir gehabt haben, es war alles, weil das Wort Gottes falsch beurteilt wurde. Das hat dies alles verursacht. Und wird er es dann entschuldigen, wenn wir es in der Endzeit wieder falsch beurteilen? So seht ihr, Christentum ist eine wichtige Sache. Wenn es schon 6000 Jahre Kummer gekostet hat, weil ein Wort falsch gebraucht wurde, nun, dann werden wir nicht zurückkommen. Und das ist ein bisschen schlecht ausgedrückt hier, aber wahrscheinlich heißt es, dann werden wir nicht im Worte bleiben, wenn wir ein anderes Wort falsch hinstellen. Jetzt wieder ein anderes Wort falsch hinstellen. Es muss ganz genau mit dem Worte sein. Ohne die Auslegung von irgendjemand. Einfach, was das Wort sagt. So viele Menschen kommen zusammen und sagen, es bedeutet dieses. Und dann sind sie miteinander einig. Und der andere wird sagen, es ist dieses. Aber es heißt, dieses ist es. Wenn Gott die Gemeinde richten wird durch die wenn Gott die Welt richten wird durch die Gemeinde, dann welche Gemeinde ist das denn? Wenn er richten wird durch eine Nation, welche Nation? Er wird die Welt richten durch das Wort, die Bibel. Denn am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das war Christus, war Gottes Wort Fleisch gemacht, gesprochen durch menschliches Wesen. Nun, im Buch Offenbarung, da heißt es, wenn irgendjemand ein Wort herausnimmt oder ein Wort hinzufügt, von dem wird sein Teil aus dem Buch des Lebens genommen werden. So, ihr seht, es ist nicht einfach. Gut, ich glaube dieses, aber von dem, da weiß ich es nicht. Ihr habt es einfach alles zu glauben. Vielleicht habt ihr nicht den Glaube, um dich dem Worte zu stellen. Aber dann versuche nicht, im Wege zu stehen von irgendjemand. Wie ich oft gesagt habe, ich wünschte, ich hätte den Glaube, dass wenn mein Leben zu Ende ist, um so zu gehen wie Henoch. Nicht zu sterben, aber einfach zu gehen, einfach nach Hause zu gehen mit Gott auf einen Nachmittagsspaziergang. So möchte ich das tun. Aber wenn ich diese Art von Glauben nicht habe, dann möchte ich nicht irgendjemand im Wege stehen, der das wohl hat. Nun, wir sind in der Abendzeit und die Botschafter durch alle Zeitalter hindurch. Also wir finden heraus, dass am Anfang, als ein Botschafter gesandt wurde, sein Wort falsch hinzustellen oder ein Wort anzuzweifeln, war eine totale Vernichtung und eine ewige Trennung von Gott. Das Wort von jenem Botschafter falsch hinzustellen. Und der erste Botschafter war Gott selbst. Und jeder andere Botschafter seitdem war Gott, der durch einen Menschen sprach. Das ist Gottes Wort. Damals gab es kein Menschen für ihn, um durch ihn zu sprechen. So, er war es einfach selbst, der redete. Aber seitdem er Menschen machte und Menschen erlöste, war es Gott, der durch Menschen sprach. Er gebraucht nicht die Vermittlung von irgendeiner mechanischen Vorrichtung, aber die Vermittlung von einem Menschen, der sich übergeben hat und Gott geweiht hat. Nun, wir könnten dieses jetzt hervorbringen von den Propheten und Simson und ganz weiter durch bis zu diesem gegenwärtigen Zeitalter. Es ist immer eine einzelne Person gewesen mit Gott. Nun, jedes Zeitalter, wie ich sagte, hatte seine Botschaft und sein Botschafter. Nun, wir nehmen jetzt ein anderes Zeitalter nach dem Eden-Zeitalter. Dieses war nur für einen kleinen Hintergrund. Und nun, nach dem Eden-Zeitalter kam das Noah-Zeitalter. Nun, als die Welt, wir waren, ich sprach an einige Abenden in Clarksville, in der Clarksville-Tabernakel, von dem Thema das Endzeitzeichen. Und an einem anderen Abend, am Donnerstagabend, darüber ausgewiesen zu sein, identifiziert zu sein mit Jesus. Und nun heute Morgen von dem Endzeit-Evangelisten, und dann sagt er, verzeih mir, von der endzeitlichen Verkündigung des Evangeliums. Nun, gerade vor der sintflutlichen Zerstörung, vor der Zeit von der Flut, gut, dann sahen wir, dass sie eine größere Zivilisation hatten als wir heute. Ich glaube, sie hatte auch die Kontrolle über Atomkraft. Ich denke, das ist es auch gewesen, was die Welt aus seinem Platz im Raum geworfen hat. Ich habe gestanden auf diese britische Eisfelder, wo man 500 Fuß tief graben kann und dann Palmen hervorbringt, wo also Palmen gewesen sind. Viele hundert Jahre her. Und uns ist auch gelehrt worden, gesagt worden, dass wir wissen, dass die Welt einmal gerade gestanden hat. Und sie hatte solch eine Mechanik und solch eine Wissenschaft, bis dass sie eine Pyramide bauen konnten, eine Sphinx und so weiter. Nun, wir könnten das heute nicht nachmachen, weil wir keine Maschine haben, um diese Blöcke so hoch zu heben. Es sei denn, es würde Atomkraft sein. Also Benzinkraft würde das nicht schaffen und elektrische Kräfte auch nicht. Aber es war eben ein anderes Zeitalter, viel klüger als unser Zeitalter. Und in dem Zeitalter rief Gott einen Menschen mit dem Namen Noah. Ein ganz einfacher Mann, ein Bauer, aber weil er gottesfürchtig erfunden wurde in seiner Generation. Und Gott hat sich dieser eine Mann vorgenommen zum Thema ein Archebauer. Weil Sünde, also wir haben gesehen in jener Zeit, dass die Töchter der Menschen, sagt die Bibel, sahen die Söhne Gottes, also sahen die Töchter der Menschen. Also viele Autoren, die diskutieren darüber und die denken, dass die Söhne Gottes waren gefallene Engel, die sich selber gepresst haben in einen Geist. Nun, ich kann nicht verstehen, wie ein Mensch so denken kann. Das würde ihn doch zu einem Schöpfer machen, würde Satan zu einem Schöpfer machen. Satan ist kein Schöpfer. Satan ist ein Verdreher von der Schöpfung. Seht ihr? Eine Lüge ist nur die Wahrheit falsch gesagt. Und Ehebruch ist ein richtiger Akt, falsch hingestellt, falsch begangen. Siehst du? Und das ist genau, was Sünde ist. Satan kann nicht schaffen. Er kann nur verdrehen das, was geschaffen worden ist. So, es waren die Söhne Gottes, das waren die Söhne von Seth im Geschlecht Gottes durch Adam und die Töchter Kains und Satan. Und als sie dann sahen, dass sie schön waren, dass sie hübsch waren, dann haben wir auch gesehen, also wenn man zum Beispiel mal Fotos hervorholen würde, von ein paar Jahre her, lass mal sagen, 100 Jahre her, wie die Schönheit von den Frauen, die Schönheit von den Frauen der Vergangenheit übertrifft. Wenn du liest in 1. Mose 6, da wirst du ein schönes Bild davon finden. Sie waren schön. Und die Frauen heute sind viel schöner als sie früher waren. Es ist eben durch ihre Kleidung und diese moderne Trend und das ist, was sie so herausstellt. Ich habe noch ein Foto von Pearl White, als Scott Jackson sie umbrachte und das Messer in ihren Busen steckte, diese geheime Liebhaber. Und diese große Nation war einfach hingerissen damals von dem Lied von Pearl White. Und sie war damals eben die schönste Frau, die es gab in der Welt in jenen Tagen. Gut, sie würde heutzutage auf der Straße ein Reliquie sein. Also im Vergleich mit dieser Frau heute. Oder wenn wir zurückgehen zu der Zeit von Clara Bow, als sie zum ersten Mal anfing mit dem Skandal, dass sie diese Strümpfe herunterrollte, also unter ihre Knie, und als sie dann alle sagte, Rollen Girls, also Mädchen roll sie, Mädchen roll sie. Also das erinnere ich mich noch von meiner Kindheit. Und wenn du nun ein Bild nimmst, ein Foto von Clara Bow, und das vergleicht mit einigen von diesen Schönheiten heutzutage, seht ihr, aber das ist ein Zeichen von der Endzeit. Jesus sagte, so wie es war in den Tagen von Noah, so wird es sein beim Kommen von dem Sohn des Menschen. Und sie haben sich fortwährend mehr entkleidet. Was ist das? Die Töchter Kains. Das ist auch der Grund, warum wir einfach betrachtet werden als Krücke, als Fanatiker, als Verschroben, wenn wir versuchen, das Evangelium, die Evangeliumswahrheit auszulegen und denen zu sagen. Aber sie werden fortwährend unmoralischer und sie gehen auf die Straße und wie sie das alles so tun und sich benehmen, sie sind sich nicht im Klaren darüber, dass sie sich eines Tages am Gerichtstag dafür zu verantworten haben. Nun, die Frau entkleidet sich selbst, sexy, Und es mag sein, dass du so rein bist wie eine Lilie deinem Mann gegenüber oder deiner Geliebte gegenüber, deinem Freund gegenüber. Aber wenn der Sünder durch die Straße geht und dich anschaut und wie du gekleidet bist, dann wird er nach dir gelüste, wenn du dich selbst so vor ihm hinstellst in dieser Art und Weise. So, es sind nicht die Kinder, die ein Trachtprügel brauchen, es ist Vater und Mutter, dass sie das erlauben. Es ist heute nicht das jugendliche Verbrechen, es ist das älteren Verbrechen. Und ich muss auch eine ganze Menge über Putverbrechen nachdenken. Dass sie einfach so laufen lassen und nichts davon sage, wenn es dadurch im Worte ist. Nun, die Bibel, Jesus sagte, wer eine Frau anschaut, um nach ihr zu gelüsten, hat schon, das ist die Vergangenheit schon, die Ehe mit ihr in seinem Herzen gebrochen. Hat schon Ehebruch begangen mit ihr in seinem Herzen. Und dann, wenn dann der Sünder zum Gericht kommt und sich verantworten muss wegen Ehebruch, dann wird es sofort zurückklingen, ja, womit hast du Ehebruch begangen? Mit dir, obwohl du niemals so eine Handlung begangen hast. Aber die Bibel sagte schon, dass du schuldig bist, sowieso. Also, wer soll da getadelt werden? Wer eine Frau anschaut und nach ihr zu gelüsten, hat schon die Ehe in seinem Herzen mit ihr gebrochen. Seht ihr jetzt die Ernsthaftigkeit von diesen Dingen? Heutzutage sind in Jeffersonville 99% von den Frauen schuldig vor Gott. Die ganze Nation ist so. Warum? Wegen Putverbrechen. Weil man es den Menschen nicht gesagt hat. Und das Verbrechen im Hause, dass sie die junge Dame so auf der Straße gehen lässt und sich so benehmen lassen. Also sie nennen alles richtig. Nun, das ist genau, womit Noah auch zu tun hatte in seinen Tagen. Die Töchter von den Menschen waren hübsch und die Söhne Gottes schauten sie an. Und sie gelüsteten nach ihnen. Aber Noah, oh, wir könnten hier stundenlang überreden, aber Noah war ein gerechter Mensch, gottesfürchtig, lauter. Und er schrie gegen diese Dinge aus. Sie nannte ihn ein Verrückter. Spötter, wie die Bibel das sagte. Und sie spottete ihn. Trieben den Spott mit ihm. Aber er sagte, es wird eine Zeit kommen, dass ein Sturm geben wird und Wasser wird von den Himmeln fahren. Nun, es hat noch keinen Regen damals gegeben. Und so konnte sein Evangelium nicht standhalten vor den wissenschaftlichen Theorien von dem Tag, weil es da oben kein Regen im Himmel gab. Und nun heute, die wissenschaftliche Theorie von diesen sogenannten modernen religiösen Gruppen habe versucht, um zu beweisen, dass diese gesegnete Sache, die wir haben genannt, den Heiligen Geist, nur Emotion ist. Siehst du? Es kann ihre wissenschaftliche Theorie nicht standhalten. Es kann vor ihres wissenschaftlichen Theorie nicht standhalten. Gut, dann möchte ich Sie mal fragen, was bewirkt dann die Veränderung? Was lässt der Trinker aufhören mit Trinken? Was lässt die Hure aufhören mit ihrem bösen Leben? Was lässt der Krebs und die Krankheiten von einem Menschen verschwinden und die Tauben und die Stumme und die Blinde und die Toten aufstehen? Legt das aus? Ist das Emotion? Natürlich, Emotion begleitet es. Alles, was Leben hat, hat Gemütsregung. Und alles, was keine Gemütsregung hat, ist tot. Also verzeih mir bitte diesen Ausdruck, aber ich denke, wir sollten einige von diesen regungslosen Religionen beerdigen, weil sie tot sind. Es ist keine Emotion mehr drin. Also jede Religion, wo keine Emotion drin ist, sollte beerdigt werden. Weil es ist emotionell, es ist Gemütsbewegung. Als Jesus in die Stadt hineinginge, und alle die Kinder und alle seine Freunde, die schrien, Hosianna, dem, der kommt im Namen des Herrn. Und diese Religionsleute von dem Tag konnten das nicht vertragen. Es war ihnen eben alles zu erregt. Und er sagte, aber wenn sie schweigen werden, dann werden die Felsen sofort herausschreien. Siehst du, denn irgendetwas muss rausschreien, weil das Leben da war. Noah hat eine furchtbare Zeit. Und zum Schluss eines Tages, da hatte er eine Probe. Und alle, die mit Gott gehen, werden auf die Probe gestellt. Dein Glaube wird versucht. Wenn du anfängst, für ihn zu leben, dann wird dein Nachbar anfangen, von dir zu reden. Alles geht verkehrt um dich herum, für dich. Und erinnere da nur, denk daran, denn Gott ist dabei, dich auf die Probe zu stellen. Und die Bibel sagt auch, dass jeder Sohn, der zu Gott kommt, muss erst auf die Probe gestellt werden, muss gezüchtigt werden, muss erzogen werden. Das ist genau, wie mein Vater mich gezüchtigt hat, als ich was Verkehrtes getan hatte. Sie hatte nämlich die 10 Gebote da an der Tür hangen. Das war eine Latte, ungefähr so lang. Und Herr Brenham war ein Mann, der einen ziemlich starken Arm hatte. Und dann hat er uns eben erzogen, da draußen. Und so tut Gott es auch. Er versucht, also er stellt auf die Probe, er züchtigt und bringt dich groß, weil du bist sein Kind, weil es liegt noch was für dich da in der Zukunft, ein Heim in der Herrlichkeit. Und so erzieht er dich und jeder Sohn Gottes muss erst erzogen werden, auf die Probe gestellt werden. Noah nun ist ein Typ von seiner Dispensation. Hatte auch eine Versuchung, weil Gott hatte ihm gesagt, in die Arche zu gehen. Und er ging dann auch in die Arche. Und die Tür ging von sich aus zu. Und Noah hatte ohne Zweifel auch seiner Familie gesagt, pass auf, morgen früh. Oh, die Tür wird heute Abend geschlossen und morgen früh, da wird es Himmel, da wird es Regen geben, da oben in den Himmeln. Und bedenke, das hat es noch nie vorher gegeben. Und die Spötter, vielleicht einige von diesen halben Gläubigen, sagten, lasst uns doch mal dahin gehen und dabei bleiben, wisst ihr, dieser alte Mann könnte ja recht haben. Und so standen sie um die Arche herum und warteten, wisst ihr, und dachte, gut, nun, ich könnte ja recht haben. Und so gingen sie dorthin. Und am nächsten Morgen, dann ging die Sonne genauso strahlend auf und ging dann weiter. Wisst ihr, und ohne Zweifel, saß auch der Satan oben an dem Loch in der Arche, an dem Fenster, und sagte, denkst du, dass du noch immer recht hast? Gut, das ist eben das, was der Teufel mit allen von uns tut. Aber solange wie Gott es gesagt hat, dann bleib dabei, und es tut nicht zur Sache, was es ist, bleib dabei. Der zweite Tag ging vorbei, der dritte Tag, und Noah schwitzte bei der Sache. Aber zum Schluss, nach 7 Tagen, und das war der 17. Februar, als er hineinging, und nach 7 Tagen, als er an dem Morgen aufwachte, da donnerte es und große Tropfen Regen fielen herum. Und für die, die hergekommen waren und 1 oder 2 Tage geblieben waren, um die Sache mal zu untersuchen, also, und gesagt hatte, gut, wir wollen mal hingehen, um zu sehen, ob was geschieht. Für sie war es zu spät. Sie klopften und sie schrien und die Straßen liefen voll Wasser. Und es fing schon an, hochzugehen an den Hügeln. Und die Menschen zogen in die höheren Gebiete und versuchten, ihre Schiffe zu kommen und so weiter. Aber das Schiff, aber wenn es kein Schiff war, was von Gott konstruiert war, dann dieses mächtige Beben der Erde, zu der Zeit hat alles unter dem Wasser geschüttelt. Du sagst, aber doch mit jedem. Er meint hier, du sagst, es ist doch möglich mit jeder Religion. So habe ich auch eben eine Religion und es wird schon richtig werden. Nein, so ist es nicht. Es muss schon eine von Gott konstruierte Erfahrung sein in der Religion, siehst du? Alles andere wird umkommen. Und ich sage das nicht, um wieder mal was anderes zu sagen. Ich sage das nur aus Liebe. Und ich weiß, dass ich eines Tages mich zu verantworten habe und verantwortlich bin. So, wenn ich das, so sage ich nur, was er sagt. Und dann, ich weiß, dass es richtig ist. Aber Und wenn ich versuche, den Glaubenssatz oder Theorie von irgendjemand zu nehmen, also ich könnte das nicht tun. Ich hätte auch kein Glaube da drin. Ich muss nur sagen, was er gesagt hat. Und nun beachte, nach einer Zeit, da wurde es tiefer und es ging bis zu den höchsten Höhe. Und sie schlugen auf der Tür und sie schrien und sie weinten, aber es bewirkte nichts mehr. Vielleicht ein paar Tage vorher, als sie die Tiere da hineinbrachte, also da könnte ich vielleicht hören, dass irgendjemand von diesen Spöttern sage, geh nur da hinein mit deinen stinkenden Tieren und lebe da nur im Gestank, wenn du das so wünschst. Und so ist es auch heute. Sie sagen dir genau das Gleiche. Mach nur weiter und sei nur so altmodisch, wie du nur sein willst. Wir möchten es mal richtig erleben, ausleben. Geh nur weiter, lass das nur gehen, aber, oh Bruder, sei sicher in der Arche. Die Tür geschlossen. Das ist die Sache. Aber in dem Tage Noah, es war schwer für ihn in seiner Dispensation, Herzplanabschnitt, siehst du, weil die Menschen hatten noch nie sowas gehört. Aber es geschah genau so. Und dann finden wir raus, dass nach der Befreiung Noahs und so weiter, und als die Erde anfing wieder zu wachsen, und alle Odem, alles was Odem hatte, umgekommen war, dann finden wir heraus, dass es eine Zeit gab, dass Gott seine Kinder aus Ägypten führte. Und Moses kam daher mit dem Gesetz. Und es war so schwer für die Menschen, um das zu verstehen. Aber eben eine Dispensation änderte sich und es ging zum Gesetz hin. Und nachdem das Gesetz gekommen war, Moses versuchte also, das Gesetz war ein Schulmeister. Ein Zuchtmeister heißt es in der Bibel. Und die Menschen lebten nämlich eben so, wie sie sich nur wünschte. So, dieser Zuchtmeister, das Gesetz, wie es auch in der Bibel heißt, war, um die Menschen erkennen zu lassen, was verkehrt war. So gab er ihnen die 10 Gebote, und das war eine ziemliche Änderung. Die Menschen wollten das nicht empfangen, richtig. Und dann nach Moses kam Johannes. Und nach Johannes, nachdem diese Dispensation kam, er führte Jesus ein. Und als Jesus kam, um zu versuchen, uns Gnade zu bringen, die Gott war im Geiste, in der Linie des Geistes, seine Liebe geoffenbart, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einstgeborenen Sohn gegeben hat, und Jesus war eben so ganz anders als das Gesetz, siehst du, aber es war ein anderer Abschnitt, eine andere Zeit. Und als Jesus dann wegging, dann sprach er von dieser Dispensation des Heiligen Geistes, von dem Leben an der Innenseite, ein Zeugnis von ihm, der Auferstehung. Und ich habe hier eine ganze Menge Schriftstellen, aber ich habe einfach keine Zeit, um das alles durchzunehmen. Ich werde sie kurz berühren, kurz erwähnen, gut. Also, es ist immer eine Tatsache gewesen, aber er irrt sich hier, er meint, es ist immer, das verbessert er dann, ein Kampf gewesen. Wenn der eine Dispensation sich änderte, also wenn es von einer alten Dispensation ging, zu einer gegenwärtigen Botschaft, eine Botschaft von der gegenwärtigen Zeit, war immer ein Kampf. Es ist immer ein Kampf gewesen mit den Leuten. Siehst du? Obwohl es immer schriftgemäß gewesen ist. Aber während der Zeit, dass Gott ihnen eine Dispensation gibt oder irgendetwas, um durchzuleben oder irgendetwas zu tun, nun, wir finden dann heraus, dass sofort, nachdem diese Dispensation gegeben worden ist, dann versuchen die Menschen der Erde irgendwas zu finden, um die Sache zu vereiteln. Und wieder eine menschengemachte Sache herauszumachen. Nachdem Noah die Arche hatte, und dann sofort danach gab es Nimrod, diese Abtrünnige da. Und er baute einen Turm und sagte, wenn die Flutte wiederkommen, dann klettern wir einfach hoch und dann sind wir drüber. Aber dann kam Gott mit dem Gesetz. Und siehst du, weil jene Dispensation hatte ausgedünnt. Und als Jesus kam, also nach dem Gesetz, also das Gesetz sprach von Moses, also sprach von dem Kommen Christi, hat sich unterbrochen hier, aber als er kam, dann war sie so festgefahren in den Traditionen von ihren Vätern, sie hatte ihre Glaubenssätze, sie hatten ihre Gewohnheiten, sie hatten ihre Kirche und darin war sie richtig zur Ruhe gesetzt. So, es war so schwer für Jesus, um zu versuchen, das Königreich, jene Kirche, zu schütteln von ihrem Glaubenssätze weg, um an ihn zu glauben. Und doch, die Schrift hat ganz von der ersten Dispensation von Eden ganz besonders von dem gesprochen. Sein Same wird den Kopf der Schlange zermalmen und Jesus verhieß durch jede von diesen Dispensationen, und Jesus wurde durch jede von diesen Dispensationen verheißen, also durch jeden Heilsplanabschnitt hindurch verheißen, und als er kam, erkannte sie ihn nicht, weil sie war so gebunden, ihre Glaubenssätze, und doch, es war die schriftgemäße Wahrheit. Und jeder Botschafter und seine Botschaft sagte voraus, sagte der Nächste, der folgen sollte, voraus, jedes Mal. Moses hat die Propheten vorausgesagt, Moses hat das Kommen Jesu vorausgesagt, Moses sagte, Herr, euer Gott wird ein Prophet wie mich aufstehen lassen, und viele Malen haben das durchgenommen in unserer Botschaft um die Welt herum. Und der kommende Messias sollte ein Prophet sein. Und das ist auch der Grund, warum diese Frau mit diesem schlechten Ruf gegen alle Prediger die Botschaft glaubte. Als Jesus zu ihr sprach, diese Frau von Samaria, und er sagte, bring mir etwas zu trinken. Da sagte sie, also du hast ja nicht irgendetwas, um das hochzuholen, hochzuziehen. Und es ist auch nicht, geziemt sich gar nicht für dich, dass du mich fragst als samaritische Frau. Und so ging das Gespräch weiter. Und dann sagte er, geh hin und hol deinen Mann und komm hierher. Sie sagt, ich habe keinen. Er sagt, das ist richtig, du hast 5 gehabt und womit du jetzt lebst, das ist dein nicht. Sie sagte, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Nun, wir wissen, dass es eine Änderung in der Dispensation geben wird. Da kommt einer, und der wird gesalbt sein, und er wird Messias genannt werden, der Christus Gottes. Und wenn er kommt, wird er jener Prophet sein. Nun, wie viel mehr wusste jene Frau auf alle Prediger von dem Tag? Jawohl. Und sie in ihrem Zustand, sie verstand die Schrift. Und doch, eine arme, kleine Frau, mit 5 Männern verheiratet und lebte mit der 6. Und doch wusste sie mehr von der Schrift, weil sie hat die Schrift einfach für seinen Nennwert genommen. Hat einfach es genommen, so wie es da geschrieben steht, frei übersetzt. Und sie sagte, wenn er kommt, wird er ein Prophet sein. Und was sagte Jesus zu ihr? Ich bin es. Und sie ließ ihr Wasserkrug stehen und rannte in die Stadt und sagte, kommt und seht der Mann, der mir all diese Dinge gesagt hat, die ich getan habe. Wenn das nicht der Messias ist, siehst du, das ist er. Und nun seht ihr, sie wusste, dass er kommen sollte, weil die Propheten und die Schrift hat das gesagt, in den Tagen von Moses, in den Tagen von den Propheten, und ganz weit zurück in jede von diesen Dispensationen, da war es gesagt worden, er wird hier sein und so wird er sein. Oh, wenn die Menschen heute das nur sehen könnten, dann hätten sie auch gewusst den Tag, worin sie leben. Sie würden gesehen haben, dass es Gottes Verheißung ist für diesen Tag. Gott sagte, dass es so sein würde. Also da ist nichts verkehrt. Gottes große Uhr tickt genau richtig zur Zeit. Ist genau die richtige Zeit, gibt sie an. Und sogar in Übereinstimmung mit der Schrift. Sogar in Übereinstimmung mit der Wissenschaft ist es jetzt 3 Minuten vor Mitternacht. So siehst du, der Schlag könnte zu jeder Zeit kommen. Und das ist jetzt schon 2 oder 3 Jahre her, dass das gesagt wurde. Siehst du, wir sind in der Endzeit. Aber seht ihr, wir haben geänderte Dispensation. Von dem alten Gemeindezeit zurück hier, oder damals hier, wo es ein trüber Tag war, nur Kirche beitreten, den Namen in ein Buch schreiben, und jetzt bis zu Abendlicht hin, der Wiederherstellung, das Wiederkehren von dem Heiligen Geist auf die Erde. Noch ein Pfingsten, noch ein Zeichen, noch eine Sache, die stattfinden sollte. Und die Menschen glauben es nicht, weil sie sind so festgefahren, wie es auch war in den Tagen von Jesus. Siehst du, er sagte von diesem Tag, als er hier auf Erde war, und er kam auch ganz genau, oder er kommt ganz genau in Übereinstimmung mit der Schrift, und er hat vorausgesagt, dass dieser Tag kommen sollte. Und nun, wer möchte noch mal von einer anderen hier was sagen oder denken, eine andere Dispensation? Also ich habe, wenn du noch etwas davon lesen möchtest, also Matthäus 24, Jesus hat von diesem Tag gesprochen. Er sagte, dass die Juden würde im letzten Tag wieder sich sammeln. Und er sagte, wenn ihr seht, dass der Feigenbaum ausschlägt, dann wisst ihr, dass die Zeit bevorsteht. Er sagt, es wird so ein Drangsal sein, so ein Kriegsgeschrei zwischen den Nationen, so ein Brüllen des Meeres, dass die Herzen der Menschen versagen werden und wohl fortwährend. Nicht unter der Frauen, unter den Frauen, jetzt unter den Männern. Aber ich kann nicht sagen, dass ich das richtig übersetzt habe, weil Bruder Branham kennt keinen Unterschied zwischen das Wort Mann und Männer und zwischen Frau und Frauen. Jesus hat niemals Frau gesagt, sondern Mann. Also es kann auch aber heißen Mensch. Schau diese Plage an. Und an dem Tag sollte das geschehen. Das würde also das Endzeitzeichen sein, dass die Herzen versagen vor Furcht und Drangsal. Also in der Offenbarung, als der Prophet sprach von diesem Tag, dann sagte er, dass es eine Zeit geben würde, worin die Gemeinde lauwarm sein würde. Das laodizianische Gemeindezeitalter an diesem Tag. Seht ihr, was ist es? Es ist Jesus, der das Ende von diesem Zeitalter voraussagt. Das letzte Zeitalter. Genau wie in Eden und wie es war in der Zeit von Noah, und weiter in der Zeit von Moses und weiter in der Zeit des Gesetzes und dann eine Zeit der Gnade und nun in der Abendzeit. Und es gibt noch viele andere dort, wir hatten Zeit, also, aber ich muss das einfach übergehen, weil wir haben keine Zeit dazu. Also, ein jeder hat eben vorausgesagt, was im nächsten Zeitalter sein würde. Und jeder hat gesagt, was im nächsten Zeitalter sein würde. Aber die Gemeinde ist so kirchlich geworden mit ihren Glaubenssätzen und ihren Dogmen und ihr Scheinglauben und ihr menschengemachte Theorien, bis sie das Wort verfehlen. Und nun könnt ihr jetzt sehen, was die Verkündigung von dem endzeitlichen Evangelium sein wird oder beinhalten wird. Was ist es? Also die, die das ausführen, die das tun, werden verrückt genannt werden, weil sie so ganz anders sein werden. Sie waren das in der Zeit von Noah, sie waren das in jeder Zeit, werden aus ihrer Gemeinde ausgestoßen, weil sie in Jesus glaubten, oder ja. Und jeder, der auf ihn hört, musste exkommuniziert werden aus der Gemeinde. Aber er hatte jene Dispensation. Das war sein Zeit, also die Dispensation, die Heilsplanabschnitt des Sohnes. Nun, wir finden auch heraus, dass der große Heilige Geist das geweissagt hat. Wenn ihr einige von diesen Schriftstellen aufschreiben wollt, von Matthäus 24, und dann schreibt dann auch auf 2. Timotheus 3, Vers 1. Der Heilige Geist spricht von einem großes intellektuelles Zeitalter in der Endzeit. Habt ihr das gewusst? Und warum ist das? Josef, du hast mit mir hier viel in dieser Nation herumgereist. Und du hast auch gehört von den Versammlungen im Übersee. Ich gehe im Übersee und dann habe ich 150, 200.000, 500.000 und die Menschen sehen nur ein Ding von dem, was ihr jeden Tag hier seht, während der Versammlung ist, hier im Tabernakel. Und bis zu 10, 20, 30.000 fallen auf ihre Knie, also fallen von ihren Füßen, um Gott zu preisen. Sie sehen es. Ja, was ist los, dass das nicht stattfindet in Amerika? Es ist diese intellektuelle Art. Sie möchte irgendjemand, der nicht vom Gericht spricht und nicht von diesen Dingen, weil es zerbricht sie in ihre Gemeinschaft, in ihre Clubs und in ihre Herberge und diese ungöttlichen Dinge, wozu sie gehören. Deshalb, wenn ihr Prediger so irgendetwas mit Namen nennen würde, dann würde dieser Vorstand ihn heraussetzen oder ihn ersetzen und irgendjemand anders dorthin stellen. Irgendein junger Ricky oder so irgendetwas. Ihr wisst ja schon, was ich meine. Also verzeih mir, also das habe ich nicht so gemeint, siehst du. Aber so dann und wann bin ich überbegeistert, denke ich. Aber ich meine, also Ricky, das ist schon recht. Also nur ich mag diesen Namen nicht, das ist auch recht. Aber wenn du es mal nachschaust in deinem Lexikon, dann würdest du dein Kind umbenennen. Jawohl, mein Herr. Ricky oder Elvis oder so irgendetwas. Oh, Barmherzigkeit. Oder nun sowieso, ihr werdet sehen, sie müssen dieses haben. Oder ihr seht, sie müssen dieses haben. Sie haben solche Namen nicht in der Vergangenheit gehabt. Aber es musste kommen. Dieses ist das Zeitalter dafür. Und jetzt sollte es hier sein. Das ist genau richtig. Der Name Elvis bedeutet Katze und Ricky Ratte. Also wenn du dein Kind dann so benennst, nicht? Nun, der Heilige Geist sagt, hör gut zu, ich zitiere jetzt von der Schrift in 1. Timotheus 4, Vers 1, und da heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehre von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden, betreffs des eigenen Gewissens, wie mit einem Brenneisen gehärtet und so weiter. Nun schau, wie sie also sein würde, prahlerisch, hochmütig, und dann kommt das Wort Big Shot. Und davon sagt er, verzeih mir, also ihr wisst ja, was wir meinen mit einem Big Shot. Es ist ein Straßenausdruck, aber ein Big Shot ist ein Gelungener, ein Bursche, der angibt und einfach ein großer Mann, also bekannt und gelingt alles nicht. Und nun, wir alle wissen schon, es auf irgendeine andere Art besser zu sagen. Aber hochmütig, also prahlerisch, liebe das Vergnügen mehr, als sie Gott lieben. Und ich stand gestern da und schaute in den Swimmingpool, also im Schwimmbad, gerade unter uns. Wahrscheinlich war im Hotel da oder da haben sie meistens sowas. Und ich wunderte mich, als ein Mann, der doch ein Sonntagsschullehrer ist, zu mir sagte, das sollte eigentlich nicht in der Bibel stehen, dass die Stelle, wo Jesus spie. Und er sagte, das ist gegen die Gesetze der Hygiene. Und gegen das Gesundheitswesen, als Jesus das spie und das machte und dann die Speichel nahm. Und er stand dort und redete, nun im Original Griechische heißt es, dass er spie auf der Erde. Und redete dann zu diesem Mann, spie auf der Erde. Und dann, als er fertig war, dann reichte er hinab und nahm von diesem Speichel mit diesem Dreck und tat es auf seine Augen und wusch es auf seine Augen und sagte, geh hin und wasche dich im Teich Siloah und deine Augen werden geöffnet werden. Und er ging hin und wusch und seine Augen wurden geöffnet. So, dieser Mann sagte zu mir, wurde geöffnet. So, dieser Mann sagte zu mir, also, das würde heute nicht wirken, denn das ist gegen die Gesetze der Hygiene, gegen die Gesundheitsregeln. Aber jener gleiche Mann nahm seine Familie, seine Frau und alle diese Kinder runter dort in dem Swimmingpool, wo alle diese Frauen und diese Männer sind und sie sind so dann und wann zur Zeit im Monat im Wasser, worin sie nicht drin sein sollte und alle solche Sachen. Und sie gehe dann auch nicht zur Toilette so dann und wann. Und alle diese schmutzige Körper und dieses Dreck dort und das spritzt sie dann mit ihrem Mund heraus und dann noch ihre Auge und solche Sachen. Und dann sagen sie etwas davon, dass Jesus auf der Erde spie und ein Mensch sehend machte. Vor einigen Tagen brachte ich einen kleinen Junge von dort mit und er sagte, ich habe Wasser geschluckt und ich bin so krank wie ein Pferd, ich gehe nach Hause. Und der kleine Junge mag hier vielleicht jetzt sitzen, also er wohnt in einem Trailer ungefähr 2 oder 3 Blocks weiter. Und wohin ich ihn brachte und er sagte, ich werde nie dort mehr hingehen. Aber das heißt doch, so genannt, die moderne Zivilisation. Seht ihr, wo das alles auf hinausläuft? Wie das alte Sprichwort heißt, die ihr die Mücke seiet, das Kamel aber verschlucket. Seht ihr? Also, ich möchte ihn nur noch mal gerne begegnen. Da siehst du es. Also, es ist besser, du meidest diese Dinge, seht ihr? Also, intellektuell, prahlerisch, hochmütig, liebe das Vergnügen mehr als die Gottliebe. Ich zitiere die Schrift. Aber der Heilige Geist spricht ausdrücklich aus, dass diese Stadt werden würde in der Endzeit. Hochmütig, prahlerisch, habe die Form der Gott nun. Sie würde also unzufrieden sein und Verächter von denen, die richtig sind. Also hasse die, die das Wort glauben. Seht ihr sie? Also sie hassen die nicht einig sind mit ihren traditionellen Glaubenssätze und solche Dinge. Das ist genau wie diese Pharisäer und Sadduzäer. Sie hassten Jesus. Warum? Weil er ihr Glaubenssatz widersprach. Seht ihr? Nicht, dass er anders sein wollte, aber er muss leben. Er war das Wort, das lebendige Wort. Und er sagte, wenn ich nicht die Werke tue meines Vaters, dann glaubt mich nicht, seht ihr? Gut, das Gleiche ist heute. Wenn ein Mann diese Dinge predigt und es geschieht nicht, dann ist es verkehrt. Weil die Schrift sagte, dass es geschehen würde. Und dann, wenn es geschieht, dann ist es richtig. Nicht der Mann ist richtig, aber das Wort ist richtig. Nun, aber das ist der Zustand, den wir heutzutage haben. Seht ihr, Freunde? Es ist einfach so vernünftig, wie es nur sein kann. Seht ihr? Und ich bin hier, um dieses alles aufzubauen, bis zu einem Höhepunkt hin, hier bei dieser endzeitlichen Verkündigung des Evangeliums. Nun beachte in dieser Zeit, im intellektuellen Zeitalter, prahlerisch, hochmütig, also liebe das Vergnügen mehr, als sie Gott lieben. Sie bleiben nämlich am Mittwochabend zu Hause, um diese alte vulgäre Spiele zu sehen. Wir lieben Susi oder Luzi oder alles, was dieses Zeug ist. Frauen, die ein Dutzend Mal verheiratet sind und mit einem Mann leben. Und sie leben, oh, also ein jeder von denen ist verheiratet und geschieden und ihr macht sich zum Götze, also wie Götter. Aber ihr bleibt lieber zu Hause, um das zu sehen, als eine Gebetsstunde zu besuchen. Liebe das Vergnügen mehr, als sie Gott liebe. Lass nur irgendein Ballspiel in der Stadt sein, von den Colonels oder Giants oder wer sich da trifft. Also diese Gemeinden, die besucht werden sollte, die schließen. Lass nur Elvis Presley hier durch die Straße kommen mit seiner Gitarre und da schwingen oder irgendeiner von denen Männer. Am Mittwochabend, also die Gebetsstunden fallen dann aus. Sie lieben das Vergnügen mehr, als sie Gott lieben. Hochmütig, prahlerisch, unzufrieden, wild. Und Verächter von denen, die gut sind, haben eine Form der Gottseligkeit. Du sagst, das sind aber die Kommunisten. Nein, das sind sie nicht. Das sind Gemeindemitglieder. Sie haben nämlich eine Form von Gottseligkeit. Aber was? Sie leugnen die Kraft davon. Haben eine Form von Gott. Aber sie sagen, Gott tut diese Dinge nicht. Siehst du, es gibt keine Kraft dazu. Also sie nehmen das dieses oder jenes einfach an. Aber siehst du, keine Änderung des Lebens, nichts, einfach zu einer Gemeinde gehören, habe eine Form der Gottseligkeit, aber leugnet die Kraft davon. Von solches wendet euch ab, sagt die Bibel. Denn dieses ist die Sorte, die von Haus zu Haus geht und diese Weiblein gefangen führt, von mancherlei Lüste umhergetrieben. Das ist genau das, was die Bibel sagte. Und wir leben jetzt genau in dem Zeitalter. Aber tue du das Werk eines Evangelisten, vollführe dein Dienst. Seht ihr, das ist es. Und nun, durch diese Botschafter und Zeugnisse, die wir sehen, finden wir auch, in welche Gruppe, Haufe oder Ernte wir drinnen sind. Schau doch nach, in welche Ernte du bist, in welche Haufe, in welche Gruppe du bist heute Morgen. Gut, er sagte von dieser Seite, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Und sie werden verspottet werden und verhöhnt werden wie in den Tagen von Noah. Und hier wird diese andere Gruppe kommen und wird Spott mit ihnen treiben. Hochmütig, prahlerisch und habe eine Form der Gottseligkeit und leugne gerade die Sache, die ihr bekennt. So, jetzt könnt ihr sehen, in welche Ernte, in welche Haufe, in welche Gruppe ihr drinnen seid. Diese wahre Botschafter von heute. Jesus sagte voraus, dass das der Satan aber sein würde mit seiner Botschaft. Aber sein Botschafter würde diese Punkt habe. Diese Zeichen werden denen nachfolgen, die da glauben. Seht ihr, Satans Botschafter würde eine Form der Gottseligkeit haben. Seine Botschafter würde diese Zeichen haben und die Schlange aufnehmen und wenn sie was Tödliches trinken, Teufel austreiben, die Hände auf den Kranken legen und die Taufe des Heiligen Geistes empfangen, Zeichen und Wunder. Und nun, wir sind in einem von diesen Haufen, von diesen Ernten. Wir sind in der Endzeit. Oh, kein Wunder, dass Jesaja, der Prophet, sagte, der ganze Leib ist verkrebst und voll mit eitrigen Wunden, also alles. Wo könnten wir hingehen? Was könnten wir da unternehmen, sollten wir unternehmen, um das alles zusammenzufügen? Es würde nämlich noch schlimmer machen, als es je war. Denn es würde alle Arten von Dingen drin sein. Genau, als ob sie, oder wenn sie versuchen mit dieser Weltraad der Kirche, das wird nie arbeiten. Sie haben sogar Atheisten und Ungläubige. Und wie können zwei zusammengehen, sagt die Bibel, es sei denn, dass sie miteinander übereinstimmen, seht ihr? Also, und da ist nicht zwei von ihnen, die miteinander übereinstimmen. Rettung ist eine persönliche Sache, nicht zwischen einer Gemeinde, aber, sondern zwischen einem einzelnen Person und Gott. Also mit dem Worte gehen. Schau, Bruder, wie wir sehen. Und ich weiß, dass ich es ziemlich spät mache. Aber beachte, das große rote Blinklicht seines Kommens ist eingeschaltet. Wir wissen das. Und ich könnte hier viele Schriftstellen vornehmen. Ich habe es hier aufgeschrieben, um es euch zu zeigen. Wir sind in der Endzeit. Die Juden sind zurückgekehrt zu Palästina und der Feigenbaum schlägt aus und die Herzen des Menschen versagen vor Furcht. Die Frauen, wie sie sich benehmen jetzt, oh, wie könnte ich da zurückgehen, die Offenbarung und euch zeigen, dass diese Nation hier gezeichnet ist von der Frau. Also es ist eine Frauenzahl, die Zahl 13. Und wir hatten am Anfang 13 Kolonien, 13 Streifen, 13 alles, 13 Staaten, alles 13, 13 Sternen auf dem Dollar, alles ist 13 und eine Frau. Noch nicht so lange her redete ich in Switzerland und ich war in Switzerland und eine Frau sagte, also ich weiß, also wir möchten nach Amerika kommen, so dass wir die Freiheit haben können wie die Frauen dort. Dann sagte ich denen, was sie dann eigentlich tun. Nun sagte sie, nein, dann wollen wir das nicht, siehst du? Aber es ist Amerika. Und wir könnten zurückgreifen und das gerade hier zeigen, dass es diese Nation sein sollte, die hervorkommt, dort, wo es kein Wasser gibt, also keine Menschen, kommt hervor wie ein Lamm, hat zwei kleine Hörner, das ist die politische und die kirchliche Kraft, und sie werden zusammen vereinigt durch politische Kraft, also wir haben einen neuen Präsident bekommen und das bringt wieder Rom drin. Ich möchte nur irgendjemand, der mir sagt, irgendein Theologe oder irgendwo anders, irgendjemand anders, wo die Bibel je voraussagt, dass der Kommunismus die Welt beherrschen wird. Fürchte den Kommunismus nicht. Da ist nichts dran. Es ist eine unechte, eine falsche Sache, die Gott gebraucht, um die Nationen zu züchtigen. Um die Nation zu züchtigen, gewiss. Die Bibel sagt, dass Rom die Welt beherrschen wird. Schau doch König Nebukadnezar an, sein Traum, seine Vision und Daniels Auslegung. Wie an jeder von diesen Königreichen und Dispensationen eintrafen, ganz perfekt. Und direkt hier unten am Ende war Rom. So, es wird Rom sein. Es wird nicht der Kommunismus sein. Also, sie sind nur Galionsfiguren, das ist alles. Und sie werden nie irgendetwas schaffen, sie werden nie irgendwo hinkommen. Nein, das werden sie nicht. Das ist genau wie Josef soeben gesagt hat, das Herz von Afrika, diese arme Heiden dort, also über denen sollte nicht mehr geherrscht werden. Sie sind schon beherrscht worden. Und das ist, was los ist mit denen heute. Sie sind beherrscht worden. Sie möchte Liebe, sie möchte Gott. Und wenn dieser Kommunismus doch ungöttlich ist, dann werden sie das nie annehmen. Ganz bestimmt nicht, gewiss nicht. Ja, das rote Licht blinkt. Das Signal ist eingeschaltet. Das Zeichen ist eingeschaltet. Sein Kommen steht bevor. Oh, das Jesaja, das 60. Kapitel, das 2. Vers, wo es heißt, Finsternis wird die Erde bedecken und große Dunkelheit wird das Volk bedecken. Das ist genau richtig. Der Endzeitbotschafter und Botschaft sollte endzeitliche Umstände begegnen. Denkt ihr auch nicht? Diese Botschaft konnte nicht vor 40 Jahren gepredigt werden. Nein, die Endzeitbotschaft und Botschafter, also haben eben das zu begegnen. Damals, in jene Tage, also wenn sie es da gehabt hätte, dann hätte es vielleicht nicht gewirkt. Aber es muss eben sich decken mit endzeitlichen Umständen. So sei bekehrt, glaube die Evangeliumszeichen. Das ist die Botschaft von heute. Wasche eure Seele im Blute des Lammes und glaube das Evangelium, dass die Endzeitzeichen hier sind. Das Sehen von dem Evangelium hat stattgefunden. Sie reden heute so viel von Reformieren und ich mache da auch mit. Also wie ein evangelische Reform, also eine Reform, was das Evangelium angeht, was sie predigen. Reformieren bedeutet gesäubert sein, reinigen. So, ich denke, wir brauchen eine ganze Menge Reinigung, nämlich Reinigung von unserem Unglaube und das Evangelium glauben. Das ist richtig. Es gibt zu viel Misstrauen und auf Abstand stehen. Reformieren sollte man. Sogar das normale Wort im Griechischen, die griechische Übersetzung, das heißt, für Bekehrung, das heißt reformieren. Und reformieren, das bedeutet es aussäubern. Also die ganze Vergangenheit bis ganz zurück und das Evangelium in seiner Kraft und Manifestation glaube. Diesen Zeichen werde denen nachfolgen. Sie sagen, ach, das war nur für jenes Zeitalter. Er sagte, bis zum Ende der Welt. Nun, jeder Mann hat eben das Recht. Aber wenn der Mensch, der ein Ungläubiger ist, sagt, dass das nur für die Apostel war und Jesus selbst sagt, bis zum Ende der Welt, dann nehme ich eben sein Wort. Das ist richtig. Gott möchte, dass sein Volk getrennt ist von Unglauben und von den Ungläubigen. So viele Menschen machen hier einen Fehler. So dann und wann lässt ihr eure Kinder da draußen spielen wie ein kleiner Oswald. Siehst du? Nun, ich sage das jetzt wieder nicht, um mal wieder anders zu sein und steif zu sein und so weiter oder irgendein Fanatiker zu sein. Nein, das meine ich nicht. Aber ihr lässt also Weißt du genau, mit wem deine Tochter abends ausgeht? Also, vielleicht hast du sie erzogen zu einem gottesfürchtiges Mädchen, irgendwie in einer Gemeinde. Und weißt du, wenn sie dann herausgeht mit einem Oswald oder einige von denen, dann werde sie sowohl ein Atheist als ein Ungläubigen und ihr Leben wird ruiniert werden und also du weißt ja nicht, was er ist, siehst du? Und dann wird er sie heiraten und dann schau, wie eure Kinder werden, eure Enkel. Seht ihr, so seid auf der Hut. Gott möchte, dass sein Volk ein getrenntes Volk ist. Lies nur 2. Mose 34, Vers 12. Und dann kannst du sehen, was Gott Israel gesagt hat. Wenn du zu diesem Lande kommst, dann reinige es von allem, was da drin ist. Ihr sollt nicht ein Ding damit zu tun haben. Also Josua auch im 23. Kapitel Vers 12, beachte dort, was Josua sagt. Nun, Gott hat euch zu diesem guten Land gebracht. Genau wie die Gemeinde jetzt. Und hat euch zu einem guten, zu diesem guten Land gebracht. Freut ihr euch darüber? Und sie sagen, Amen, wir freuen uns darüber. Und er sagte, nun, es gibt irgendwie ein Recht, dieser Ungläubige hier. Aber ihr sollt euch nicht mit denen verbinden, ihr sollt nicht mit ihnen gehen. Tue das nicht, Schwester. Und wenn jene Junge dich nehmen möchte, zu irgendein Bar führen möchte, nur um ein kleines gemütlich zusammen zu trinken, dann bleibe, halte dich von ihm fern. Und das Gleiche mit ihr Männer, also mit einem Mädchen, das das gleiche Ding tun möchte, bleibt von ihr fern. Und nun, du wirst sagen, Bruder Branham ist eine alte Krücke. Aber in einem von diesen Tagen werdet ihr das schon herausfinden. Wenn ihr auf dem gleichen Weg gegangen seid wie ich, dann werdet ihr schon wissen, dass das richtig ist. Jawohl, meine Herren. Nun, so oft habe ich das gesehen bei den Aussprachen, wie dann die jungen Mädchen da reinkommen in Schande und dieses Mahlzeichen wird sie begleiten, bis dass sie stirbt. Und diese Dinge, die sie dann sagt, und einmal war sie in ein gutes christliches Haus großgebracht worden, aber hier ist eben was geschah, sie ging dann aus mit einem Jungen und er war so niedlich, also sie konnte sich nicht von ihm lösen und alle solche Sachen. Und das Erste, er rauchte Zigarette, er hatte eine Flasche in seiner Tasche und sie fing an zu trinken und das siehst du, und da ist sie jetzt in Schande und solche Sachen, es ist eine erbärmliche Sache. Und ihr seht das an beide Seiten, so bleibt davon weg, haltet euch fern, trennet euch davon. Sei nett und freundlich zu jedermann, aber seid, habt kein Teil an ihrer Sünde. Bleibt davon weg, jawohl, meine Herren. Und es sind immer, Freunde, es sind immer die Führer. Zu jeder Zeit, während der Änderungen von diesen Dispensationen, die Menschen ganz und gar durcheinander bringen. Es ist nicht so sehr das Volk gewesen, also wenn das Evangelium doch nur geblieben wäre vor dem Pult, wo es gehörte. Das ist genauso, wie ich redete zu dem Bethany College dort, dieser Lutheraner, und er sagte, Bruder Branham, was denkst du, dass wir haben? Und er sagte, und ich sagte, gut, hier ist, was es ist. Er sagte, nämlich, was ist der Unterschied zwischen diesem Pfingsten, wo du von redest, und uns Lutheraner. Und ich sagte, die Pfingstgemeinde ist die fortgeschrittene lutherische Kirche. Das ist genau richtig. Wenn ihr geblieben wärt an der Stelle, wo ihr hättet stehen sollen, dann würdet ihr auch Pfingstler sein. Und wir alle reden so davon, und ich habe es auch heute Morgen schon irgendjemand sagen hören, also alle Gemeinde, die ganze erste Religion, alle Christen kommen im Grunde von Rom. Ich möchte, dass irgendjemand mir das beweist. Ich möchte schon zugeben, dass alle Denominationen von Rom herkommen. Aber Christen fangen an in Jerusalem. So, wenn die katholische Hierarchie möchte, dass wir alle zurückkehren zu der Mutter des, vom Christentum, dann bin ich da nur einig mit. Lasst uns also nach Pfingsten zurückkehren und den Heiligen Geist bekommen. Da bin ich schon einig mit. Aber es kam nie von Rom, es kommt von Pfingsten. Die Gemeinde wurde eingesetzt in Rom, wurde eingesetzt am Pfingsttag ganz gewiss und nicht unter ihren Dogmen, aber unter der Taufe des Heiligen Geistes. Und das ist, was ich versuche zu sagen. Und wenn wir also zurückgehen, dann lasst uns zurückgehen zum Anfang davon und nicht zu der Denomination, weil du dann nach Rom gehst, weil sie waren die Erste, die eine Organisation oder Denomination hatte. Und sie ist die Mutter von denen allen. Und die Bibel hat es auch so gesprochen in Offenbarung 17. Sie ist eine Hure, sie selbst, und eine Mutter von Hure, ihre Töchter. Seht ihr, das ist, was die Bibel sagte, und Jesus Christus hat das gesagt, dass die römisch-katholische Kirche war eine Hure. Und alle protestantische Töchter waren auch mit ihr Huren. Und er sagte dann, geht aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihre Sünde mitteilhaftig werdet. Und ich werde euch aufnehmen und ihr werdet Söhne und Töchter von mir sein. Seht ihr? So, da seht ihr es. Sie haben eine Form der Gottseligkeit und leugnen die Kraft davon. Und so weiter. O ihr teure Methodisten, wie hattet ihr doch die Kraft Gottes unter euch? Ich war da und stand, also ich habe den Mantel getragen von John Wesley. Als ich in London war, in England, um zu beten für König Georg damals. Und sie brachte mich zu dieser Kapelle von Wesley, wo er jeden Morgen um 5 Uhr zu 1500 Menschen sprach, bevor die Menschen, die Männer zur Arbeit gingen. Und ich habe dort gesessen, auf dem Sitz, wo diese, wenn ich es richtig übersetze, Kampfhahn zur Bekehrung kam. Und ich habe auf dem Stuhl gesessen. Und ich stand dort und bin auch hingegangen zu seinem Pult und habe gebetet in dem Raum, wo er zum Himmel gegangen ist. Und ich dachte, oh, wenn John doch nur wissen könnte, was die Methodistengemeinde getan hat, er würde sich im Grabe umdrehen. Als ihr doch immer das Gebet für die Kranken hattet und große Zeichen. Und als John Wesley, also ich stand dort, an dem Versammlungsplatz, und wo ein Versammlungsplatz draußen, wo draußen immer Versammlung gehalten wurde. Ich stand dort, wo da der Baum ist, und an dem Tag predigte er göttliche Heilung. Und die wichtigste Kirche von England, die anglikanische Kirche, ließ, also eine ganze Menge Mitglieder kam dort her und ließ ein Fuchs los und noch eine ganze Hürde Herzhunden und zersprengte die Versammlung von John Wesley. Und der kleine John war in seinem ganzen Leben nie schwerer als 110 Pfund. Aber er wandte sich um und zeigte mit seinem Finger und er sagte, du Heuchler, die Sonne wird keine dreimal über deinem Kopf untergehen, bis dass du gebeten hast, dass ich zu dir komme, um für dich zu bitten. Und der Mann starb an dem Abend mit Krämpfen in seinem Körper. Und er rief auch John Wesley zu sich, dass er für ihn beten sollte, aber er starb. Oh, wenn ihr Methodisten doch nur solche Methodisten sein würdet, dann würdet ihr Pfingstler sein. Das ist richtig. Und was wohl mit ihr Baptisten? Also ihr geht zur Kirche für ein paar Minuten und wenn der Prediger mehr als 15 Minuten zu euch predigt, dann möchtet ihr ihn exkommunizieren. Also John Smith, der Gründer von der Baptistengemeinde, hatte Zeiten, dass er die ganze Nacht betete und weinte über die Sünde von den Menschen, bis dass seine Augen so geschwollen und geschlossen waren, dass seine Frau ihn zu Tische führen musste und ihm zu essen geben musste mit einem Löffel, sein Frühstück. Und, aber sie können nicht länger als 15 Minuten beten. Was ist los? Seht ihr, ihr habt Traditionen dazwischen gemischt. Aber die Botschaft geht immer weiter und Israel folgte die Feuersäule nach. Wenn sie anhielt, dann hielt sie an. Wenn es weiterging, dann ging sie weiter. Und die Feuersäule ist dabei, weiterzugehen. Jawohl. Und nun, wir finden heraus, dass es die Führer sind, die das tun. Die Führer sind immer die Gemischte gewesen. Schau diese alte Datum damals an, in der biblischen Zeit. In der Plan oder der Abschnitt von Mose mit dem Gesetz. Er war derjenige, der diese gemischte Menge führte. Datum. Und es war Korah. Und als Gott seinen Prophet Moses aufweckte, hatte das Wort des Herrn. Und hatte 2,5 Millionen Menschen da draußen in der Wüste. Und da kam Jethro her und sagte, Moses, das wird dich umbringen, diese Last ist zu groß. Und Gott nahm einen Teil von seinem Geist und legte diesen auf 70 Älteste. Und sie weissagte, aber es hat Mose niemals ein bisschen schwach gemacht. Moses hatte noch immer das letzte Wort. Er war noch immer die letzte Antwort. Weil hatte das, so spricht der Herr. Ihr könnt nicht gehen unter der Leitung von einer Gruppe Menschen. Also, ich lasse das zu keiner Zeit gelten. Gott hat niemals eine Gruppe von Männern oder Menschen gebraucht. Gebraucht einen Mann, ganz genau, ein Mann zu einer Zeit, weil 2 Männer haben 2 Meinungen. Ein Mann, ganz genau. Beachte jetzt, jede Dispensation ist so gewesen, die ganze Zeit, es ist immer zu jeder Zeit so gewesen. Und da stand Moses. Und weißt du, was Korah sagte? Sagte, nun, Moses benimmt sich, als ob nur der Einzige ist, der predigen kann. Und als ob nur der Einzige ist, der eine Botschaft hat. Oh, wir wissen, dass die Feuersäule über ihm hängt. Und wir wissen, dass das Licht über ihm ist. Wir wissen das. Aber benimmt sich, als ob der Einzige ist, der die Botschaft hat. Nun, Moses hat das nicht so gemeint. Meinte das nicht so, aber versuchte die Menschen zu korrigieren. Also, das gibt nämlich zu viele Ideen. Und habt deswegen auf irgendetwas zu hören. Und was geschah? Gott sagte, trenne dich von ihm, weil ich werde ihn verschlingen, seine ganze Versammlung und ihn in der Erde. Und die Erde öffnete sich und das Feuer kam heraus und sie ging herunter. Seht ihr? Sie ging hinab. Also, die Gemischten, die Führer sind es, die die Schwierigkeiten, die Kummer verursachen unter den Menschen. Wenn es nicht so wäre, dann könnten wir heute in diese Stadt kommen und jede Gemeinde und jede Versammlung würde zusammenkommen und sie würde das Ganze dann haben oder das Ganze würde da sein. Oh, und jede Schnapslade würde geschlossen sein. Oh, diese Stadt würde so trocken sein, bis dass ein Alkoholiker sich erst eine halbe Stunde antrinken müsste, um genug Feuchtigkeit haben, um zu speien. Oh, so würde das sein. Oh, verzeih mir, das hätte ich nicht sagen sollen. Aber warte, pass auf. Also, dieses habe ich gemeint. Wir sind alle zersprengt. Es sind die Führer. Gott kann hineinkommen, irgendetwas zu tun, kann hereinkommen und irgendetwas tun, und die Führer von dieser kleinen Gruppe haben Angst, dass sie irgendetwas verlieren, dass von ihnen weggezogen wird, anstatt doch, dass sie Gottes Botschaft annehmen. Es waren die Führer in den Tagen von Noah, es waren die Führer in den Tagen von Moses, es waren die Führer in den Tagen von Jesus, es sind die Führer heute im Heiligen Geist. Die gemischte Schare. Sie sagen, ach, lass die Frauen das doch tun. Warum gegen sie so auszuschreien? Und wie ich das schon gesagt habe, ich glaube, das habe ich hier vorher schon gesagt, irgendjemand sagte zu mir vor einiger Zeit, weil ich immer versuche, meine Schwestern in Ordnung zu bringen mit den Worten, weil sie sind die Zielscheibe. Sie waren die Zielscheibe schon in jedem Zeitalter. Satan benutzte sie schon damals im Garten von Eden. Und hat sie, durch jede Zeit hat sie benutzt. Und wenn die Bibel schon auf Amerika zeigt und seine Frau in diese letzten Tage, dann fange ich da dran rumzuhämmern. Und irgendjemand sagte, Bruder Brennan, die Menschen betrachten dich als ein Prophet. Ich sagte, das bin ich nicht. Sagte, aber man betrachtet dich ebenso. Gut, warum lehrst du dann den Menschen nicht, wie sie diese große geistliche Gabe bekommen? Also, dass du diese Dinge lehrst, Gott ist ja mit dir, wir wissen das. Und sagte, warum lehrst du dann deine Frauen das nicht, anstatt sie immer auf sie einzuhauen? Ich sagte, ich habe das denen schon 31 Jahre gepredigt, und wie kann ich denen Algebra lehren, wenn sie noch ihr ABC nicht kennen? Und warum ist das, dass die Frauen sich nicht ausrichten lassen wollen und sich benehmen wollen wie Frauen. Warum ist das so, dass sie immer weiter dieses machen? Wie kannst du ihnen aber geistliche Dinge lehren, wenn sie sogar die natürlichen Dinge nochmal nicht glauben? Wie kannst du ihnen dann diese Dinge lehren? Also lass die Gemeinde nur in jenen Bereich hineinkommen. Und dann kann ihnen in jenen Bereich gelehrt werden, wie sie die Gabe Gottes empfangen und wie die Gabe und Dinge sich manifestieren. Aber der Heilige Geist wird nie es kommen lassen, bis dass das Herz richtig und bereit ist, um es zu empfangen. Und dann, also Gott steht da wie ein großer Druck. Und habt ja keine Angst, dass es zu viele von denen geben wird. Also du kannst Gott nicht erschöpfen. Kannst du dir vorstellen, eine kleine Ratte so lang oder eine kleine Maus, der unter einem Kornspeicher sitzt von Ägypten und der sagt, also ich tue gut daran, pro Tag nur ein Korn zu essen, denn es könnte sein, dass ich zur nächsten Ernte nichts mehr habe. Könnt ihr euch vorstellen, ein kleiner Fisch ungefähr so lang, der in der Mitte des Ozeans schwimmt und sagt, besser tue ich daran, das Wasser ein bisschen sparsam zu trinken, weil weißt du, es könnte sein, dass es trocken wird. Oh, das ist ungefähr zu versuchen, Gott zu erschöpfen in seiner Güte und in seiner Barmherzigkeit zu seinen Menschen. Er möchte dich segnen und er ist bereit. Und er drückt, er drängt, er presst. Stell dir vor, man nimmt alle Wassern der Erde und des Meeres und alles Mögliche und häuft sie aus in einem Rohr, was 4 Fuß Durchmesser hat, 1,20 Meter. Und das stellst du auf. Also dann wird der Druck da unter am Boden doch versuchen, eine Spalte zu finden, ein Leck, um da durchzukommen. Und so ist der Druck des Heiligen Geistes da, um auf jedem Leben herabzukommen, um zu versuchen, auf jedem Leben herabzukommen. Aber sie wollen es nicht. Sie lieben ihre Glaubenssätze und Sachen mehr, als sie Gott lieben. Also du hast einfach die Dinge der Welt zu verkaufen und Gott zu glauben. Und es kann eben nicht geleugnet werden. Ihr seht es ja Jahr für Jahr und immer wieder. Und Josef hat es auch mal gesagt, also dass es nie daneben ist. Es muss Gott sein, seht ihr? Und es ist Gottes Verheißung des Tages. Nicht ich. Also ich bin keine Verheißung Gottes. Ich bin ein Mensch. Und ich rede hier von seinem Heiligen Geist, dass der hier ist. Das ist die Verheißung des Tages. Überall und jedermann. Nun, wir finden heraus, dass sie eins waren. Und nun schau, wir möchten zum Beispiel Biliam nehmen. Biliam kam daher und lehrte den Menschen seine Lehren. Und sie sagte nun, schau hier, wir sind alle Gläubige, wir sind alle die Töchter, wir sind alle die Kinder von Lots Töchter. Moab da, und er sagte, wir sind doch alle gleich, und er mischte sie zusammen und veranlasste diese Wechselheirat. Er veranlasste diese schöne moabitische Frauen, die ganz und gar herausgeputzt war, dass sie dort herkamen und es diese Söhne Gottes sagten, dass sie alle gleich waren, ausendlich. Denn Gott ist ein Gott von allen Geschlechtern und eben alles ist richtig. Und er verheiratete sie alle zusammen. Aber Gott zog die Trennungslinie und ließ sie ihre Heime und alles verlassen. Was war es? Siehst du die Sache? Also ganz genau, was stattfand auch vor der Flut. Als die Söhne Gottes die Töchter der Menschen sahen, dass sie hübsch waren anzuschauen und sie gelüsteten nach ihnen und sie nahmen sich von ihnen Frauen. Seht ihr, genau das Gleiche hat stattgefunden. Und das Gleiche jetzt. Wieder ist es das Gleiche. Oh, ihr solltet das sehen. Jede Generation sagt nämlich, was geschehen wird in der nächsten. Und hier ist es. Wir sehen es. Wir wissen, dass es das Gleiche ist. Weil die Bibel es hier eben kundtut, dass es jetzt das Gleiche ist, wie es damals war. Gut. Nun, und das ist natürlich alles, was zählt. Und der Tag, worin wir leben und unterbrechen. Und dann dieser Ruf des Tages, das Gerede des Tages. Alles, was heute unter den Kirche zählt, ist nur Mitglieder. Und das ist auch alles, was sie möchte, Mitglieder. Und wir kennen auch alle diesen Baptistenspruch, Werbespruch in 1944. Wir werden in 1944 ein Million mehr haben, a million more in 44. Und wir kennen auch unsere teure Bruder Billy Graham. Wir sehen seine Stelle in der Schrift, wo er hingeht, was er tut. Aber es heißt bei ihm immer Entscheidungen. So viele Entscheidungen. Siehst du? Nur Denomination. Das ist alles, was sie wünschen. Seht ihr? Und so war es auch in den Tagen von Jesus. Genau das Gleiche. Oh, sie waren keine schlechten Leute. Aber sie waren blind. Das ist alles. Sie waren blind zu der Wahrheit. Und Jesus hat es ihnen auch gesagt. Er sagt, ihr blinde Pharisäer und Sadduzäer und was ihr alles unternehmt. Und was hat er dann gesagt, dass sie getan haben? Ihr Pharisäer und ihr Schriftgelehrte, ihr seid blind. Er hat nicht gesagt, ihr seid Sünder, aber sie waren Sünder. Aber nicht das, was wir Sünde nennen. Nun, wir nennen Sünde Ehebruch begehen, Rauchen, Lüge, Stehlen, solche Sachen, das ist Sünde. Aber das ist keine Sünde. Das sind nur die Attribute, also die Manifestation von Unglauben. Die Bibel sagt, dass er, der nicht glaubt, ist schon verurteilt. Also Unglaube im Worte ist Sünde. Schau diese Männer an, wie sie waren heilig. Oh, du könntest deinen Finger auf keine Stelle legen, wenn es ums Moralische ging. Ihren Großvater und Urgroßvater, ihre Ururgroßvater und ihre Ururgroßvater waren alle Priester. Und sie haben das Gesetz und die Traditionen von den Ältesten und von den Vätern gehalten. Einfach vollkommen. Durch die Generationen hindurch. Und es gab einfach keinen Makel an ihnen. Denn wenn es sowas gegeben hätte, dann wären sie gesteinigt worden. Also es waren gute Männer, aber Jesus sagte, ihr seid von eurem Vater dem Teufel. Warum? Weil sie die Botschaft nicht sahen, das Wort. Er war da. Und sie sagte, nun, dieser Mann versucht, unsere Kirche zu zerreißen. Er sagte, ihr blinde Pharisäer und Sadduzäer. Er sagte, und nun hier, folgendes hat er gesagt. Ihr durchzieht das Meer, um ein Proselyte zu machen. Also was ihr alles unternimmt, um ein Mitglied zu bekommen. Und wenn er ihn dann in eure Denomination hineinbringt, ist er ein zwiefältiges Kind der Hölle mehr, als er war, als er da noch draußen war. Und das ist ganz genau, was Jesus auch gesagt hat. Und wenn es irgendetwas gibt, was ungerecht ist und was gottlos ist, dann ist es ein altes, eingefleischtes Kirchenmitglied, was denkt, dass sie so gut sind und nicht weiter sehen können als nur durch ihre eigene Brille. Nun, ich kritisiere nicht, aber doch, das tue ich doch. Und das ist genau richtig. Und Jesus sagt, ihr seid ein zwiefaches Kind der Hölle mehr, als das ihr wart, als ihr anfing. Und wenn wir die Gemeinde nehmen, nun, es tut nicht zur Sache, wie viele Mitglieder ihr habt in der Gemeinde. Aber wenn ihr seht, dass sie auch zu den Pferdenrennen gehen und da draußen stehen und die Frauen mit kurzer Hose an und durch die Straße gehen und im Chor singen, das ist das größte Strauchelblock, was ein Sünder je gehabt hat. Genau. Denn von den Leuten erwarten sie, wenn sie sich selbst Christ nennen, dass sie ein anständiges Leben führen und anders sind, dass sie ein Beispiel sind. Aber das ist ein Strauchelblock, das ist ein Heuchler. Du bist nämlich 10-mal schlimmer dran, als dass du vorher warst. Es wäre besser für dich, dass du noch so wärst, wie du vorher warst. Und dass, wenn dann die Menschen kommen und sagen, nun, also die leben doch gar nicht anders, als dass ich lebe. Und ganz bestimmt tun sie das nicht. Ich bin genauso gut, wie sie sind. Siehst du, sie sind ein Strauchelblock. Das ist genau richtig. Seht ihr, sie sagen gut. Also irgendein Sünder kam her und sagte, also Jesus hat dieses gesagt. Und dann sagen sie, ach, das war nichts für, also das meint das nicht. Also, und er hat das nicht so gemeint, das war für ein anderes Zeitalter. Oh, du Ungläubige, siehst du, was los ist? Also, du legst einfach ein Strauchelblock in den Wege, irgendjemand in den Weg. Jesus, oder ich meine in den Psalmen, da hat David gesagt, sitze nicht dort, wo die Spitze sitzen und gehe nicht auf dem Wege von den Gottlosen, seht ihr? Also stelle dich selber da nicht hin auf dem Wege der Gottlose auf diese Art und Weise und sitze dort nicht, wo die Spötter sitzen, nämlich den Spott treiben mit denen, die richtig stehen. Also indem ihr dann da rumsteht und sagt, es war nur die Form einer Gottseligkeit, also auch ohne Worte sagt man das dann nicht. Sondern er hat Lust zum Gesetz des Herrn und liebt das zu tun. Und er ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Und seine Blätter verwelken nicht, und was er unternimmt, das gelingt. Und es wird genau geschehen. Und das ist die Art von Gemeinde, die Gott wünscht. Also blinde Führer von den Blinden bewirken das in diese letzten Tage, dass die Spötter kommen und so weiter. Die Botschaft von dem Evangelist der Endzeit ist von Malachi 4. Es ist eine Wiederherstellung. Sowohl die Botschaft als die Botschaft der beiden werden eine Wiederherstellung des Glaubens sein. Judas sagte im Buch Judas, also ungefähr 30 Jahre nach der Kreuzigung, da sagte er, Brüder, ich wende allen Fleisch an euch, von dem gemeinsamen Glauben zu schreiben, dass ihr mit allem Ernst kämpft für den einmal den heiligen überlieferten Glauben. Seht ihr, Malachi sagte, denn die letzte Tag, also der letzte Prophet vom Alten Testament, dass vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn kommen wird, werde ich euch senden, den Propheten Elia. Und er wird den Glauben von den Kindern wiederherstellen, zu dem Glauben von den Kindern zu den Vätern zurück. Also, oder der Glaube von den Kindern zu den Vätern zurück. Also gerade vor der Zerstörungszeit. Was ist es? Es ist eine Botschaft, die hervorgeht. Eine Botschaft und ein Botschafter von den letzten Tagen, der nicht ein Glaubensbekenntnis ihnen bringen sollte, aber sie gerade aus diesen Glaubenssätze herausrücken sollte und sie zurückbringen sollte zu dem ursprünglichen Glauben der Väter. Die Pfingstväter, also wo die Gemeinde sein sollte in diesen letzten Tagen. Also nicht die mosaische Väter, aber die Pfingstväter. Die mosaische Väter waren Malachi 3. Ich sende meinen Botschafter vor mein Antlitz, um den Weg des Herrn, den Weg vor dem Herrn zu bereiten. Und Matthäus 11, Vers 6, da heißt es genau das Gleiche. Und Jesus legte Zeugnis davon ab, als er Johannes sah und sagte, was seid ihr hinausgegangen, um zu sehen? Ein Mann, gekleidet in feine Kleider, mit einem Krage um ihn herum und so weiter? Nicht so Johannes. Er sagte, die das tragen, die solche Kleidung haben, gehören in Königspalasten. Und in diese große Denominationen, die die Babys küssen und trauen, wisst ihr, und so weiter, und die Toten beerdigen und die jungen Leute trauen und so weiter. Also sie sind da hinten. Aber er sagte, was seid ihr hinausgegangen, um zu sehen? Ein Rohr, was bewegt wird von jedem Wind? Nicht so Johannes, nein, nein. Also er bebte nicht, er schüttelte nicht, als sie sich gegen ihn stellten. Und sie sagten aber, also, ihr habt keine Zusammenarbeit mehr mit uns, also es gibt keine Zusammenarbeit mehr mit uns, wenn ihr dorthin geht. Aber das machte Johannes auch gar nichts aus. Er ging sowieso, siehst du? Und er sagte also, was seid ihr hinausgegangen, um zu sehen? Ein Prophet? Er sagte, ich sage euch mehr als ein Prophet. Und wenn ihr dieses verstehen könnt, dieses ist der, wovon gesprochen wurde durch den Propheten, als er sagte, ich sende meinen Botschafter vor mein Angesicht, um den Weg zu bereiten. Das war Malachi 3. Und in Malachi 4, das ist für das Gemeindezeitalter. Und er sagte, ich sende euch Elia vor dem Tag. Nun, das könnte also Johannes nicht gewesen sein, weil die Welt wurde damals nicht verbrannt. Und die Gerechte gingen nicht über die Aschen von den Bösen. Nein, Es ist dieses Zeitalter, das eine Botschaft hervorgehen wird. Und was wird sie? Der Glaube von den Menschen wiederherstellen, von der Gemeinde heute, also die da draußen ist, in alle diese verschiedenen Verdorbenheiten und die außerhalb dieser verschiedenen Verdorbenheiten ist und außerhalb dieser Faulnis von diesem verwundeten Leib der Denomination und sie zurückzubringen zu dem lebendigen Glaube und einem lebendigen Gott. Die Botschaft geht jetzt schon Jahren, das ist richtig. Und es ist die Zeit jetzt, dass wir empfangen und glauben sollte, dass die endzeitliche Verkündigung des Evangeliums ist, um wiederherzustellen. Joel hat nämlich das Gleiche gesagt, ich werde die Jahre, all die Jahre, die die Nager gefressen haben, werde ich wiederherstellen oder euch ersetzen. Und schau hier, denke an meine Botschaft, die ich noch nicht so lange her von dem Brautbaum gehalten habe. Seht ihr? Und wie haben sie Jesus genommen? Also er war ein Baum. Und wohl den, der David gesehen hat. Ein Baum gepflanzt an den Wasserbäche. Und hat sein Frucht zu seiner Zeit, also den vollkommensten Baum. Und sie haben ihn umgehauen und ihn an einen menschengemachten römischen Baum gehängt. Zum Spott. Aber was hat er getan? Er stand wieder auf am dritten Tag. Und was hat er noch getan? Er fing an, einen Brautbaum. Ein Mann und eine Frau, wie die Bäume im Garten von Eden waren. Zwei Bäume. Einer von denen der Baum des Lebens und einer der Baum des Todes. Und was hat er getan? Er kam, um diesen Baum zu erlösen. So, seitdem er ihn erlöste, auf Golgatha, ist er jetzt bereit, um sie zu pflanzen. Oh, jetzt kriege ich ein wunderbares Gefühl, wenn ich das gerade sage. Seht ihr? Also um seinen Brautbaum wiederherzustellen, der in Eden gewesen sein sollte. Aber sie fiel dort, weil sie das Wort nicht glaubte. Aber hier wird er einen Baum wiederherstellen, der das Wort glauben wird. Und als sie dann hervorkam, am Pfingsttag, diese ursprüngliche Lehre, diese ursprüngliche Glauben, dann, was fing Rom dann an zu tun? Er sandte ein Nager. Und sandte eine Raupe und nahm sein Teil von der Frucht weg, die Blätter und alles und saugte es aus, bis es nichts mehr war, bis es ganz runter war. Aber was sagte der Prophet? Was sagt der Prophet dann? Er sagte: Aber ich werde jenen Baum wiederherstellen, spricht der Herr. Und sie fing damals an in der Reformation. Und was tat sie, als sie sie organisierte? Gott beschnitt sie da gerade, oder beschnitt in den Baum. In Johannes 14 schnitt alle Organisationen davon ab. Und dann kam es zu Wesley, und da organisierte es sich und wurde wieder beschnitten. Aber ich werde wiederherstellen. Siehst du, sie ist noch immer im Kommen. Und nun, was geschieht dann? In der Abendzeit wird es keine Organisation geben. Da wird es nur ein Gipfel geben. Denn wo reift die Frucht erst? Oben im Gipfel. Warum? Die Sonne trifft da drauf. Und in der Abendzeit, die Samen sind jetzt gepflanzt für eine Abendzeit-Brautbaum. Wenn der Baum des Lebens zurückkehrt zu dem Brautbaum. Seht ihr das? Und dann die Abendlichter sind jetzt hervorgekommen, um ihn zu bewässern und anzureifen. Und jene Frucht ist eben gewesen auf dem Baum, der gepflanzt worden ist. Die Samen sind gesät, seht ihr, die Abendzeit. So, die Abendzeit. Gleiche Evangeliumsverkündigung wird die Prägung haben von Malachi 4, um den Glaube von den Menschen sowie das Herzustellen zu dem Glauben von den Vätern. Jawohl, meine Herren. Also zurück zu Bausteinen. Amen. Zurück zu. Aber heutzutage sagen die Führer immer wieder Anzahl, Anzahl. Genauso wie es war damals, wie sie sagten, in der Zeit von Jesus, in jener Dispensation, also Heilsplanabschnitt. Und Jesus sagte, ihr Heuchler, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr durchzieht die Meere, das Meer, um ein Proselyte zu machen, um ein Mitglied zu bekommen. Und wenn du ihn dann reinbringst, dann ist er ein zwiefaches Kind der Hölle mehr, als er vorher war. Und heutzutage geben sie Milliarden aus und tun alles, was sie können, um ein Mitglied zu der Kirche zu bringen. Und wenn du das tust, wenn das gelingt, dann ist es schlimmer dran, als dass er nicht drin war, als er außerhalb war. Ihr macht nämlich gerade nur ein Heuchler von ihm. Und lässt diese Männer diese Dinge tun und geht weiter in die Welt und lacht und verspottet das Evangelium und alle solche Sachen. Seht ihr, es sind die Führer von diesem Tag wieder, die sagen, Anzahl, Anzahl. Anzahl, und das ist, was heute nur zählt, Anzahl, Entscheidung. Nun, das ist solch ein großes Wort heutzutage, Entscheidung. Aber ich wünschte wirklich, dass irgendjemand sich entschied, Gott zu dienen, statt einer Gemeinde beizutreten. Also entscheide dich und komm herein und schreibe deinen Namen in dem Buche. Und sie schicken eine ganze Menge Leute dorthin, und die möchte alle sich einschreiben. Es heißt dann, wie heißest du? John Jones. Also hast du Jesus Christus, den Heiland, angenommen? Jawohl. Du glaubst, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist? Jawohl. Satan tut genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Das hat die Bibel gesagt, dass er das tut. Und er glaubt und zittert dazu. Jawohl. Aber ihr zittert nicht, wenn ihr wirklich glaubt. Ihr freut euch. Amen. Alle, die sein Erscheinen liebhaben. Und ich sagte, also irgendjemand hat mir dauernd gesagt, sandte mir dauernd Briefe, Bruder Branham, du jagst den Menschen Todesangst an, indem du ihnen immer sagst, dass die Endzeit kommt. Aber die Gemeinde Angst einjagen? Oh, das ist doch das Herrlichste, was geschehen könnte. Das komme des Herrn, die Endzeit. Ich wünschte, es wäre gerade jetzt gewiss. Das ist doch das Herrlichste, worüber ich je nachgedacht habe, meinem Herrn zu begegnen. Dass dieser alte Mantel von Fleisch abfällt und dass ich wieder aufstehe und diese ewige Belohnung ergreife und zurück werde oder zurückgehe zu einem jungen Mann und für immer mit meinem Heiland lebe und mit all meinen Leuten. Oh, oh. Also, ich kann da nicht lange da mir überlegen und mir denken über dieses Straucheln oder dieses Kämpfen durch diese Sünde und diese Versuchung und all diese Schmerzen und Bewegungen in diesem alten Pesthaus hier. Also die Sache zu verlassen, hinzugehen und eine Krone der Gerechtigkeit, das ist doch das Herrlichste, was ich je gehört habe. Das ist genau wie der Apostel Paulus sagte. Ich habe den guten Kampf, habe ich gekämpft. Und ich habe meinen Lauf vollendet und ich habe mein Glaube behalten, bewahrt. Von nun an, also ich habe den Glaube habe ich bewahrt. Und von jetzt an ist da eine Krone der Gerechtigkeit für mich weggelegt. Also für die, die gerechte Herr mir an dem Tag geben wird. Nicht nur mir, aber alle, die sein Erscheinen lieb haben. Nicht sein Erscheinen glauben, aber sein Erscheinen liebhaben. Solch eine Freude zu wissen, dass er kommt. Gewiss, jawohl, meine Herren. Aber heute heißt es nur Mitglieder und Entscheidungen und bringt Glieder in die Gemeinde und so viele Mitglieder. Das ist nicht die endzeitliche Verkündigung des Evangeliums. Und nun möchte ich einen Augenblick anhalten und ich möchte zu euch mal richtig vom Herzen reden. Und ich hoffe, dass ich euch nicht allzu lange gehalten habe. Ich habe noch 7 oder 8 Minuten und ich möchte mal richtig von meinem Herzen reden. Also ist das nicht die Wahrheit jetzt? Entscheidung und zu einer Gemeinde beitreten und verlasse die Methodistengemeinde und komm zu uns, zu der Baptisten. Oder verlassen die Baptisten, kommt zu uns, die Methodisten, die Presbyterianer, die Lutheraner. Und die Katholiken nehmen sie alle, seht ihr? Also Mitglieder, Entscheidungen. Aber was hat man an Steinen, wenn du kein Steinmetz hast, um sie den Form zu geben? Guck, ein Bekenntnis, das sind Steine. Als Petrus sein Bekenntnis ablegte, sagte Jesus, du bist Petrus, ein kleiner Stein. Aber was hat man an einem Stein, wenn es kein Steinmetz gibt dort, um ihn umzuformen in einen Sohn Gottes? Du häufst dir nur eine ganze Menge Steine auf, ist das richtig? Und hast nichts dran. Siehst du, das Wasser wird den Stein aushöhlen. Siehst du, das ist richtig. Das sind die Menschen. Also was hat man an Steine, wenn man keine treue Steinmetz hat, mit ein gutes, scharfes Werkzeug, um ihn umzuformen, dass er passt an seine Stelle im Hause Gottes. Also so möchte ich euch einfach die Frage stellen, was hat man an Entscheidungen, also und was hat man daran, was für Gutes bewirkt ist, wenn dein Name dort in einem Buche geschrieben steht? Was hat man daran, einer Gemeinde beizutreten, wenn es kein Steinmetz gibt, um ihn umzuformen, dass er sie dieses und jenes aufhören lässt und sie dann so behaut, dass sie so werden und dass sie dann richtig, das Wort kann wohl heißen, passend gemacht werden, aber auch, dass sie richtig winklig gelegt werden und gemacht werden zu Christen an ihrem Platze im Hause Gottes mit nachfolgende Zeichen. Und das ist die endzeitliche Verkündigung des Evangeliums, nämlich Steine nehmen und sie formen. Und was hat man an Steinen, wenn du sie bloß aufhäufst? Also, du lässt sie liegen, wo sie sind. Sie würde vielleicht besser draußen noch was unternommen haben oder etwas Besseres getan haben, wenn sie draußen geblieben wäre, als dass sie bloß da aufgehäuft liegen. Denn draußen wäre sie vielleicht vermöte. Und keine von denen ist da draußen. Seht ihr, das ist richtig. Also, ein Stein ist nicht gut ohne Steinmetz. Jesus zählt Charakter, kein Mitglieder. Wisst ihr das? Er zählt Charakter. Gott hat immer versucht, einen Mann in seine Hand zu bekommen. Und das ist auch alles, was er braucht. Ein Mann. Und er tut sein Werk durch die Jahre. Denk nur. Also, er konnte auch nur einen gerechten Mann finden in der Zeit von Noah. In der Zeit von Moses, da fand er nur einen gerechten. Schau Simson an. Seht ihr? Gott kann nur das benutzen, was du ihm übergibst. Simson war ein großer, starker Mann und hat eine ganze Menge Kraft. Und Simson überlieferte seine Kraft Gott. Aber sein Herz wollte ihm nicht geben. Sein Herz gab er an Delilah. Und so ist es auch mit den Leuten heutzutage. Oh, Bruder, sieh lange hin und zahle dir deine Schuld ab und alle diese Dinge. Und sie bauen eine größere Denomination und alles Mögliche, aber wenn es dahin kommt, ihr Herz zu geben, nein, das wollen sie nicht. Das ist richtig. Aber was für Gutes, Petrus hatte ein Schwert und er zog das Schwert und wollte schon das Ohr von dem Hohepriester abschlagen und solche Dinge, was er da getan hat. Aber als es darauf kam, richtige christliche Mut zu zeigen, nein, das hatte er nicht. Da zog er sich zurück und leugnete ihn. Ist das richtig? Er konnte schon das Ohr abschlagen von dem Hohepriester mit seinem Schwert, gewiss. Und er wusste schon, wie er mit einem Schwert umgehen konnte. Aber wenn es zu dem Druck hinkam, wenn es mal richtig eine Zeit der Druck gab, eine Zeit, dass man auf dem Wort Gottes stehen sollte, da hatte er keinen Mut. Da leugnete er sogar, dass er Jesus kannte. Und so ist es auch heutzutage. Wir haben schon Mut, um Gebäude zu bauen und Millionen Dollar dafür ausgegeben zu geben. Wir haben den Mut, um Pfeifeorgel zu kaufen, um Plüschsitze und alles Mögliche. Und herauszugehen, um von Ort zu gehen, um einen Proselyt, einen Nachfolger zu machen. und dazu beizutragen, dass der Methodist zu Baptist geht und so weiter, hin und her. Aber wenn es auf christliche Mut kommt, nämlich das Wort und die Botschaft Gottes anzunehmen und darauf zu stehen, dann ist bei uns nichts drin. So, was für Gutes hat man an Steine, wenn es nicht wieder ein Steinmetz dazu gibt? Ist das nicht richtig? Also, Gott schaut aus nach Charakter und nicht nach Mitgliedschaft. Charakter. Eliezer, als er hinging, um die Braut zu holen, die Braut für Isaac, hat er geschwitzt, bis dass er Charakter fand. Bedenke, Abraham hat ihn nämlich verantwortlich gestellt, wie Gott uns verantwortlich gestellt hat, das ist richtig. Wir sind Prediger, suche meine Braut. Also, Gott segne dein Herz. Also, ich schaue nicht nach Mitglieder aus. Und ich schaue aus nach einem Reine im Herzen, Reine von Herzen, siehst du? Irgendjemand, der das Wort glaubt. Amen. Eliezer schaute und er dachte, oh, dies kann ich selbst nicht tun. Da gibt es zu viel Verantwortung. Ich bin mir meine Verantwortung ganz bewusst für Isaak zu finden, macht den Satz nicht richtig? Was auch ein Typ von der Gemeinde ist, wisst ihr? Christus, Rebekka, ein Typ von der Braut. Und Eliezer ging auf seine Knie und er sagte, Gott, du hast mir zu helfen. Und als er es dann Gott anheimstellte, hat Gott ihm geholfen. Und er holte sich oder er bekam Charakter. Komm zurück zu dem Worte, Bruder. Komm zurück zu Gott. Schenke keine Aufmerksamkeit an der Gemeinde, wozu du gehörst. Du kannst da bleiben, wenn du das willst, wenn sie es dir erlaube. Aber die Sache, die erstmal zu tun ist, ist zu Gott zu kommen. Das ist richtig. Dieses ist die endzeitliche Verkündigung des Evangeliums. Jawohl, Charakter. Und als er dann sie ausfindig gemacht hatte, und als Eliezer dann diesen Charakter fand, der war in jener Frau Rebekka, diese schöne Braut Isaaks, da hat er ihr von Isaak erzählt. Sie hat niemals etwas in Frage gestellt, sie glaubte das Wort von dem Botschafter und sie machte sich bereit zu gehen. Und sie gingen. Und Eliezer fragte den Vater und er sagte, frage nur sie, sie kann für sich selbst antworten. Frage sie, lass es ihre Entscheidung sein. Sie sagte, ich möchte gehen. Ja, wohin? Zu einem Mann, den sie nie gesehen hatte, wovon sie auch nichts wusste. Aber sie war bereit, weil sie war vorherbestimmt und vorprädestiniert dafür. Genau richtig. Habt ihr das gesehen bei der Frau, die die Füße Jesu wusch? Sie hat nicht um eine Segnung gebeten. Sie hat da nur hingeschaut. Und da diesen Heuchler versuchte, den Spott mit ihm zu treiben, versuchte, sein Charakter zu verringern, also kleiner zu machen. Und das ist, was sie immer versuchen zu tun, also versuchen, ihn kleiner aussehen zu lassen. Einige Leute, wisst ihr, sie folgen ihm nach, nur um das zu tun. Und sie würden dann sagen, nun schau hier, guter Meister, wir wissen, dass du ein großer Mann von Gott bist und du fürchtest nicht. Sollten wir dem Kaiser Steuer bezahlen? Siehst du, alle solche Sachen, nur um irgendetwas zu finden, um sein Name zu schwärzen, also sein Name in den Schmutz zu ziehen. Und diese Pharisäer luden ihn zu einer Mahlzeit. Das ist jene Denomination wusste das und sie luden ihn ein. Und also, sie wollte nämlich auch noch eine Scheibe von der Kuchen haben. Oder, und dann kommt ein Hippie-Ausdruck und er hat hier oben noch was in sein Ärmel da. Nicht? Also, sie hatte dann dadurch irgendwie eine Veranstaltung. Und wenn du siehst, dass irgendjemand so tut, also er hasst dich um die Sache Christi, und dann führen sie dich doch hinein, dann ist es entweder, dass sie durch dich eine ganze Menge Geld haben wollen, oder sie irgendetwas, oder sie möchten dich auf irgendeine Weise missbrauchen, nicht? Also eigentlich im Grunde missbrauchen. Siehst du, sie wollen die Botschaft nicht glauben. Sie haben dich dann dort für irgendetwas anders. Denkt ihr nicht, dass der gleiche Christ das gleiche heutzutage nicht unterscheiden könnte? Gewiss tut er das. Aber sie führte ihn dort hinein und sie sagten, nun, jetzt werden wir es ja beweisen. Und sie setzte ihn dort hinten hin und sie ließ ihn mit Stank an ihn heran hereinkommen, habe seine Füße nicht gewaschen, habe ihn nicht willkommen geheißen und so saß er dort. Und sie liefen damals in diese langen Gewänder, wisst ihr, und brachte das alles mit hinein von diesen Pferden, die alles, was so über die Straße, über den Wege läuft, also diese ungepflasterte Wegen. Und sie reisen alle auf die gleiche Weise und so nahm dies lange Gewand alles diese Dinge an und so war das auch bei ihm. Und so stank es von dem Staub und von den Dingen, die auf der Straße liegen. Also stank genauso, wie es auf einem Bauernhof zum Beispiel stinkt. Und das war alles an ihm dran und nun sollte er also als Gast in diesem Hause sein mit dieser großen gewaltig große Senille Teppiche auf der Erde und alles Mögliche. Und sie hatte damals dann irgendeine Art von Öl und sie wusche dann ihr Gesicht und wusche ihre Füße und gab ihnen dann irgendeine Art von Badeslippers oder so irgendetwas und ihre Sandale, ihre Schuhe wurde zur Seite gestellt. Und dann, nachdem er dann ganz gekleidet war und gepflegt und seine Haare in Ordnung gebracht war, dann kam er hinein. Und dann begegnest du deine Gäste und dann grüßest du deine Gäste und umarmtest sie. Und sie umarmte einander bei dem Nacken und küsste einander auf dem Nacken. Seht ihr, genauso wie ihr das gesehen habt bei Josef und bei mir vorher, als wir unsere Arme umeinander legten und einander auf den Rücken klopfte. Und also sie küsste einander auf dem Nacken. Aber diese Pharisäer, obwohl sie ihn dorthin eingeladen hatte, und er saß da hinten, sie hatten seine Füße nicht gewaschen und sie haben nichts an ihm unternommen. Sie ließ ihn einfach so sitzen und haben den Spott mit ihm getrieben. Aber irgendein armer, kleiner, verdorbene Hure mit ein paar Groschen, die sie verdient hatte, mit ihrer verrufenen Art und Weise von Leben, sie sah ihn dort sitzen und große Tränen rollten über ihre Wangen. Und sie ging hin und holte sich so ein Alabasterflasche von all dem Geld, was sie hatte. Und sie kam dann auf irgendeine Weise, kam sie hinein und ging auch dort hinten hin. Und da fiel sie an seine Füße und fing an zu weinen und ihr Haare fielen herunter. Und dann sie weinte und sie nahm ihr, also sie hatte kein Handtuch, um seine Füße zu waschen, also sie musste dieses Haar nehmen, um seine Füße damit abtrocknen. Aber welch ein wunderbares Wasser für seine Füße. Also die Träne von einem Sünder, die Buße tut. Wenn er auch nur seine Füße ein bisschen bewegt hätte, da würde sie weggesprungen sein. Aber sie fragte, sie bat um nichts. Also, und sie hatte einfach nur gesehen, dass das noch getan werden sollte. Ja, und können wir das heute nicht tun? Oh, wir bitten um nichts, aber es muss einfach getan werden. Es ist eine Not, das Evangelium muss gepredigt werden. Ob wir nun ein Pfennig dafür bekommen oder was, das macht gar nichts aus. Ich habe noch nie ein Opfer in meinem Leben eingesammelt. Aber dieses ist notwendig und dies hat einen Grund. Also, es wird Trennung geben und die Gemeinde wird dich hassen und alles Mögliche und sie wird dich hinaustun. Und es werden wohl nur gerade ein paar Freunde, die du zusammenholst, sein. Aber es ist eine Botschaft. Und es muss einfach weitergehen, ohne Rücksicht. Also ich habe mich selbst nie vor dem Radio gebracht und große Fernsehprogramme, wo ich dann den Menschen um Geld zu betteln habe. Nein, ich konnte das nicht tun. Ich möchte nur euer Bruder sein und ich möchte hingehen, wo Gott. Also wenn es hier 5 Leute gibt, dann gehe ich dorthin. Wenn es dort 1 Million gibt, dann wird Gott schon die Gelegenheit schaffen, dass ich dorthin gehe. Das ist alles. Also einfach es durch Glaube leben. Und das ist der Weise, wie wir alle tun sollten. Und dank Gott, viele von denen tun es. Seht ihr? Auf der gleiche Weise. Das ist wahr. Und sie tun es. Schau diese kleine Frau an. Jesus hat seinen Fuß nicht bewegt. Aber schau diese alte Pharisäer an, der da stand. Und spott jetzt mit ihm trieb und sagte, nun, wenn er doch ein Prophet wäre, dann hätte er doch gewusst, was für eine Art Frau ihm die Füße wäscht. Siehst du? Also hätte er doch gewusst, was für eine Frau um ihn herum ist. Siehst du? Da ist er. Das zeigt ja, mit was für einer Sorte Leute er umgeht. Ich bin so froh deswegen. Jawohl, er wusste das auch. Und schau, was für eine Art Leute da um ihn herum ist. Ja, wir sind die Würdeträger, wir sind die Kirchenmitglieder. Und schau, diese alte Sünderin war da bei ihm. Diese Frau, wir wissen, wer sie war. Entschuldigung, das sagen die Pharisäer. Wir wissen ja, wer sie waren. Sie geht ja durch die Straße. Und also ihr wisst ja, sie ist, ihr wisst ja schon, wovon ich rede. So, das ist eben diese Art von Frau. Nun schau, nun schau. Und das ist diese Art von Leute, die hinter ihm herhängt. Aber ich bin so froh deswegen, ich bin so froh, denn das war ich, wisst ihr? Ich war auch von jener Art, oder ich war jene Art von Leute. Nicht gut, ein Sünder. Und ein jeder von euch ist eben genauso, wenn ihr noch nicht zu ihm gekommen seid. Also nicht, dass ihr einfach ein Kirchenmitglied geworden seid, also ihr habt zu kommen, weil es gibt so eine Sache, es gibt etwas, was einfach getan werden muss. Jesus muss gedient werden, irgendjemand sollte da sein, lasst uns es tun. Sie hat nie gefragt, Herr, willst du mich segnen? Also willst du dieses tun? Nein, sie wusste einfach seine Füße und trocknete sie mit der Haare von ihrem Haupt. Und ja, ihr wisst, einige von unseren Schwestern würden jetzt einen Kopfstand machen müssen, um genug Haar zu haben, um die Füße zu trocknen. Aber da ist sie. Also ihre schöne Locke fiel herunter und sie trocknete seine Füße. Und sie hat fortwährend seine Füße so geküsst und Bruder Branham hat es danach gemacht. Und Jesus saß dort und beobachtete sie. Er hat sich ein Zentimeter bewogen. Und nachdem sie dann fertig war, da wandte er sich um. Und da war dieser alte Simon. Er stand dort mit seiner ganzen Prediger verein. Und er sagte, siehst du, haha, das ist er jetzt. Siehst du, da hast du es gesehen. Das zeigt ja, was er ist. Der ist ja kein Prophet. Schau ihm doch. Aber er wandte sich zu Simon und sagte, kann man so richtig vorstellen, dass der Simon ganz rot ins Gesicht wurde. Und er sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Du hast mich hierher eingeladen, siehst du? Und als ich hier durch die Tür ging, hast du meine Füße nicht gewaschen. Du hast mich nicht willkommen geküsst. Du hast auch meinen Kopf, mein Haupt nicht gesaugt. Du standst dort und hast nur versucht, den Spott mit mir zu treiben, siehst du? Du hast mich hierher gebracht für den Zweck. Und diese Frau, seitdem sie hier reinkam und seitdem ich hier war, hat sie fortwährend meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und sie mit ihren Haaren von ihrem Haupt getrocknet. Und sie hat fortwährend nicht meinen Nacken geküsst, aber sie hat meine Füße geküsst. Schwester, du hast nichts erwartet, ist nicht so? Nein. Aber ich sage dir, dass deine Sünde, die viele waren, dir vergeben sind. Siehst du? Sie hatte im Ganzen genommen im Grunde überhaupt nichts, als nur ein Furcht, dass sie eben nicht das Richtige tat. Und es sollte getan werden, aber ihr Lohn kam am Ende. Und ihr mögt mich diese Botschaft predigen hören. Und mögt auch den Heiligen Geist diese großen Dinge tun, sehen und unterscheiden. Und Wunder geschehen sehen. Und ihr mögt beten. Und wenn auch es nie geschehen würde, dann geht doch trotzdem weiter. Denn dein Lohn kommt am Ende. Es würde es außerdem auch nicht viel besser sein, als dass es hier wäre. Jawohl, siehst du, Jesus an Dienst tun. Das ist die Endzeitbotschaft. Er hatte ein Braut und Gott schaut nach Charakter aus. Und dann, nachdem Eliezer den Charakter gefunden hat, dann das nächste war, sie fertig zu machen, fertig dahin. Das liegt aber auch noch drin, dass man sie dazu bewegt, fertig zu werden, um zu gehen. Und das Gleiche ist jetzt, Bruder, das Gleiche jetzt. Die Endzeitbotschaft ist nicht da draußen in Babylon. Und das ist, was ich dir sage, Josef, also dieser kleine schwedische Bruder von mir, also der stand da draußen und er legte seinen Kopf auf meinem Schulter eines Tages und er weinte wie ein kleines Kind und er sagte, Bruder Brennan, Gott hat mich hierher doch nach Chicago gesandt und hat doch gesagt, dass ich sehen würde, dass in einem von diesen Tagen Chicago geschüttelt würde. Und er sagte, und nun sende sie mich weg. Sie nehmen mir meine Gemeinde direkt unter mir weg. Eine große, also die schönste Gemeinde in Chicago. Und sie sagt, sie nehmen meine Gemeinde weg. Und sie haben mich hinausgetan. Sie haben mich rausgewählt. Und ich weiß jetzt nicht, was ich tun sollte. Ich sagte, Josef, Gott lügt nicht. Ich sagte, du hast gesehen, dass Chicago geschüttelt wurde. Und das alles fing an in New York City, als ich dich dort sah, weil sie wollte mit dir nicht zusammenarbeiten, Entschuldigung, weil wenn sie nicht mit dir zusammenarbeiten wollte, wollte ich so gar nicht gehen, obwohl ich ihn gar nicht kannte. Aber irgendetwas war an ihm, das mich zu ihm zog. Und nun, ich sage das nicht, weil es heute Abend eine Missionstreffe gibt, aber das ist richtig. Ich wurde zu Josef hingezogen. Und ich lehnte es ab, nach Chicago zu gehen, weil sie ihn nicht mitkommen lassen wollte, weil sie ihn nicht haben wollte. Also sie wollte ihn nicht kommen lassen, nicht mitarbeiten lassen, so sagte ich, dann gehe ich auch nicht. Und dann sagten sie alle zu mir, aber du kennst ihn ja gar nicht. Ich sage, ich weiß, dass ich ihn nicht kenne, aber Gott kennt ihn. Und er ist Gottes Knecht, und was meine Meinung angeht, er ist schon richtig. Und so dann sagte Josef, oh, ich wünschte doch, dass ich Chicago geschüttelt sehen könnte. Oh, ja, bist du dir nicht im Klaren, dass dieses Schütteln nicht gemeint ist für jenes Kanonenfutter da draußen? Damit ist nicht jene Mühe gemeint, die zerstört werden wird da draußen. Es ist ein Gemeindeschütteln, seht ihr? Und es gab ja auch nur 120 aus diesen Millionen im Oberraum, als diese Schüttelung kam. Das ist richtig gewiss. Es ist eine Schüttelung. Es ist die Leute. Nun schau, als sie dort jene große Erweckung hatte, diese Apollos, diese Baptistenprediger, der den Heiligen Geist noch nicht empfangen hatte und noch nie getauft worden war im Namen Jesu Christi. Also Paulus durchzog die obere Lände von Ephesus und da findet er diese mächtige Gemeinde, wovon der Bibel spricht. Und er ging dorthin und sagte ihnen den Weg des Herrn. Und sie sagten, er sagte, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben kamt? Und also sie waren gerade im Jubel und hatten eine wunderbare Zeit und er sagte, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und sie sagten, wir wissen gar nicht, dass es sowas gibt. Und er sagte, wie seid ihr dann getauft worden? Und sie sagte, wir sind getauft worden unter Johannes. Und er sagte, das wirkt nicht mehr. Ihr müsst nochmal getauft werden. Und er taufte sie nochmals im Namen Jesu Christi und legte seine Hände auf sie und der Heilige Geist kam auf sie herab und sie sprachen in Zunge und weissagten und es waren nur ungefähr 8 oder 10 dort. Das ist richtig. Das ist ein Beben, ein Schütteln, seht ihr? Oh, Gott schüttelt das nicht, denn die Hölle würde ja schütteln, wenn sie das empfangen würde. Aber Gott schüttelt seine Gemeinde. Ein Engel kam zu Abraham und seiner Gruppe, da oben auf den Bergen, und hat dort dieses Wunder getan, indem er die Gedanken unterschied, die in seinem Herzen war. Ist das richtig? Und Sarah war da an der einen Seite, während die Engel nach Sodom gingen und die Tausende da unten da waren, oder und sie Tausenden dort unten hatten, siehst du, das Schütteln kam zu einer kleinen Gruppe. Und du hast es gesehen, Josef. Du hast es erlebt, du hast es gesehen, dass Chicago seinen letzten Ruf bekam. Das ist richtig. Und Gott hat dich honoriert, hast ganz genau getan, was er gesagt hat, und macht seine Braut fertig. Das ist, was es ist. Nun, wir kommen hier jetzt zum Ende, indem wir Folgendes sagen. Die Endzeitbotschaft ist, um die Braut bereit zu machen und vorzubereiten auf die Entrückung. Und was kann das tun, was kann das bewirken? In Übereinstimmung mit Malachi 4 ist es, um sie zurückzubringen zu dem Glauben, der einmal überliefert wurde an den Heiligen. Sie zurückzubringen zu dem Glauben von den Vätern. Das pfingstliche Teil in der Zeit des Wiederherstellens. Ich werde wiederherstellen, sagt der Herr. Das ist das echte Ereignis, die endzeitliche Verkündigung des Evangeliums. Nun, ich möchte noch abschließend einige Worte sagen. Den Rest von dieser Schriftstelle muss ich umgehen und vielleicht werde ich sie noch zu einer anderen Zeit vornehmen. Aber ich möchte Folgendes sagen. Wir glauben, dass wir an der Endzeit sind. Wir glauben es. Und doch, es scheint, als ob gerade zur Endzeit, in dieser Zeit, scheint es, dass sowohl die Botschaft als der Botschafter im Begriff sind, zugrunde gerichtet zu werden. Es schaut aus, als ob Satan sein Bestes versucht hat, als uns ins Unglück zu jagen. Bruder Neville mit seinem Unfall, Bruder Grace dort und das Gewehr, was auseinanderfliegt, flog, siehst du, es scheint gerade jetzt, nun jede Gemeinde überall uns beschmutzt, mich beschmutzt und niederdrückt, siehst du, es scheint, als ob es im Begriff ist, zerbrochen zu sein. Es scheint, als ob wir geschlagen sind. Aber mach dir keine Sorge, weißt du, das ist gewöhnlich die Zeit, dass Gott auf der Bildfläche erscheint, mit irgendetwas, was er schon lange im Auge gehabt hat. Denk daran. Bedenke einmal, da gab es einige Kinder dort im Feuerofen und sie hielten Treue zu dem Worte und alles ging verkehrt. Und sie wurde ins Gefängnis geworfen und sie wurde da über Nacht aufbewahrt. Und dann sollte sie am nächsten Morgen verbrannt werden. Und es schien, als ob das Ende nah war. Aber sie gingen aufrecht in dem Ofen. Und da kam er herabgeritten. Und die ganze Sache wurde in einem Augenblick geändert. Und es ist immer auf diese schwächsten Augenblicke, in diese schwächsten Augenblicke, wenn es danach aussieht, als ob die wahre Botschaft dabei ist, zerstört zu werden, geschlagen zu sein, dass Gott auf der Bildfläche erscheint. Er lässt die Botschaft und der Botschafter zu einem Ende des Weges kommen. Siehst du? Und dann kommt er hineingeritten und beschwingt die Welle. Das ist richtig. Bedenke, als die Feinde Jesu dachten, dass sie ihn geschlagen hatte, sagte der Ungläubige also, wir haben ihn jetzt am Kreuz. Die Sadduzäer und Pharisäer, die ihn hassten und ihn am Kreuz gehängt hatten, die dachten, jetzt haben wir ihn. Oh, aber es war ungefähr zu der Zeit, dass Gott auf der Bildfläche erschien und weckte ihn auf am Ostermorgen und zerbrach die Königreiche des Satans und stellte die Hölle bloß und nahm die Schlüssel von Tod und Hölle und weckte mit ihm auf. Gewiss. Und es war gerade zu dieser schwachen Zeit und zu diesem schwachen Augenblick. Er hatte dieses Wort, seine Botschaft gepredigt und hatte geholfen und alles. Und dann war es in diesem richtigen schwachen Moment, dass der Sieg kam. Als er alles getan hatte, was er tun konnte, dann kam Gott. Und er endete die Sache. Es war Jakob, der auf der Flucht war vor Esau und der auf alle mögliche Weise versuchte, die Entscheidung auszuweichen. Und er versuchte, sich vor Esau zu verbergen. Und dann fing sein Herz an, sich zu sehnen nach Hause. Und auf dem Wege nach Hause, da sandte er Botschafter. Er sandte Opfer und alles Mögliche und versuchte, Esau zu beschwichtigen. Aber es war dann, dass Jakob mit sich selbst am Ende war. Es war nämlich, als Jakob es nicht mehr wusste, wohin. brachte dann seine Frau und seine Kinder hinüber über dem Wasser und kehrte dann über den Bach zurück. Und dann war es, dass Jakob die ganze Nacht gerungen hat, bis seine Kraft weg war und er Krüppel war und schwach und sein Leib zerbrochen. Es war aber zu der Zeit, dass Gott auf der Bildfläche erschien. Und am nächsten Morgen, was findet er dann vor? Ein furchtloser Prinz nach seiner Schwachheit. Und schaute aus, als ob er geschlagen war. Aber wir finden ihn vor als ein furchtloser Prinz. Die Botschaft ging weiter. Und die Botschafter war dabei. Das ist genau richtig. Er war ein furchtloser Prinz am nächsten Tag. Sogar als er ihn so sehr brauchte, den Esau, als er machte, er unterbricht seinen Satz, und bedenke, zur gleichen Zeit wirkte Gott auch an dem Herzen von seinem Bruder. Das ist richtig. Und Esau kam zu ihm und sagte, ich habe hier Armeen und Jakob, du bist schwach, dein Leib leidet und du bist zerbrochen. Ich werde Soldaten mit dir schicken, um dich zu beschützen. Gerade dann, als er es auch wirklich brauchte. Aber er hatte etwas gefunden und sagte, ich werde alleine gehen. Amen. Das ist also, als er sich von jener Schwäche erholt hatte, als er sich von dem Schock erholt hatte. Und als Jesus sich erholt hatte von dem Schock des Todes, da war er der Stärkste. Er konnte sogar durch ein Gebäude hingehen, ohne etwas zu bewegen, durch Zement und Stein. Er konnte Fisch und Brot essen. Amen. Oh ja. Es war die Zeit, dass er sich selbst stark vorfand, nachdem die Schwäche gekommen war. Es war nachdem die Schwäche gekommen war. Und es sieht danach aus, als ob es jetzt ziemlich schwach ist für sowohl die Botschaft als die Botschafter. Aber mach dir keine Sorgen. Irgendwo, ich weiß es nicht wie, aber ich vertraue ihm und er wird eines Tages auf der Bildfläche erscheinen. Ihr braucht euch nicht drüben zu kümmern. Lasst uns nur zusammen gehen und lasst uns unsere Häupter zusammenbeugen, also die endzeitliche Verkündigung des Evangeliums. Oh Gott, diese große Abendlichter scheinen jetzt schon für irgendeine Zeit, schon eine Zeit. Und wir haben gesehen, wie du die Reihe oder die Gänge durchkämmt hast. Und wie du solche Menschen, die einfach Schatten waren, Männer und Frauen, die wie Schatten waren, nämlich aufgefressen von Krebs, die blind waren, krank und beladen, sogar Ärzte von der Mayo-Klinik, hatte sie aufgegeben, wir haben gesehen, wie du solche hier hereingebracht hast. Und nun sitzen sie heute Morgen und viele von denen sind gesund und stark. Aber nicht nur hier, aber um die ganze Welt herum. Frauen haben ihre Kinder wieder zurück zum Leben empfangen, nachdem sie stunden tot waren. Kinder, die getötet worden waren auf der Straße durch Autos und die schon tot erklärt waren und zur Seite gelegt waren und kein gesunder Knochen war mehr an ihnen. Und in einem Augenblick, da gingen sie wieder auf die Straße und priesen Gott. Ja, Herr, du bist Gott. Die Abendzeit ist hier. Die Same der abendzeitliche Verkündigung sind gesät worden, Vater. Und nun sieht es aus, als ob es eine ziemlich krüppelhafte, lahme Zeit gibt. Und viele von diesen, als du am Anfang kam, als du da erschien, damals in deinem Abschnitt, in deinem Hausplanabschnitt, in deiner Dispensation, dann sagte die alle, oh, dieser junge Prophet von Galiläa. Und sie alle sammelten sich um dich herum. Aber als du anfingst, dann auf sie einzuschlagen und ihnen zu sagen, dass ihre Glaubensbekenntnisse und diese Dinge, und dann gingen sie von dir weg. Und du musstest alleine stehen. Und zum Schluss brachte sie dich zum Golgatha. und es schien, als ob sie gewonnen hatte. Und es schien, als ob ihre große intellektuelle Gruppe die Sache Gottes zerschlagen hatte. Aber oh nein, am Ostermorgen durchzog die Erde ein nervöser Schauer. Das Grab öffnete sich und der Sohn Gottes stand auf. Er hatte die Schlüssel von Tod und Totenreich und hatte die Taufe des Heiligen Geistes in seinen Rechten, um ihnen zu geben. Und er sagte seiner Gemeinde, geht dorthin nach Jerusalem und wartet dort und ich werde es auf euch senden. Und dann sollt ihr meine Zeuge sein, bis dass ich wieder zurückkehre. Und dann standst du dort und sagte ihnen, wie die Zeit sein würde. Und hier sind wir jetzt in der Endzeit. Herr, komm wieder, hergefahren. Erscheine wieder auf der Bildfläche. Möchtest du das nicht, Vater? Wir sind müde geworden, wir sind am Ende. Die Menschen haben uns überall abgelehnt. Die Denominationen unterdrücken uns, beschmutzen uns. In Kalifornien, als wir da standen, oder als diese teure Heilige dort standen und weinten, also es ging um 40 Gemeinden, und dieser eine Führer stand auf und sagte, gut, wenn er aber tauft und dabei den Namen Herr Jesus benutzt, wollen wir ihn nicht haben. Und lehnte das Evangelium, also wandte das Evangelium von alle diese armen, hungrigen Menschen ab. Und Vater, ich sagte also zu dem Mann, komm dann mit mir zu der Schrift. Aber er wollte das nicht tun. Warum? Er wusste eben besser. Ja, warum toben die Heiden und warum sinnen die Völker eitles? Wahrlich, durch das Ausstrecken der Hand von deinem heiligen Kind Jesus, um die Kranke zu heilen und durch wieder die Zeichen und Wunder zu zeigen. Es hat sich wieder erholt. Es hat sich wiederholt, Herr. Und ich bete für sie. Gott, lass sie nicht hinweggetan werden. Es gibt so viele gute Menschen trotzdem noch darin. Gewähre es, Herr, dass sie es sehen werden und dass sie herauskommen werden. Und in unsere kleine Versammlung heute Morgen, Vater, also wir kennen nicht die Herzen von den Menschen, aber du tust das, diese kleine Gruppe hier. Und ich gehe direkt jetzt raus, sowieso, und nun bevor wir die Gemeinde verlassen, Herr, also sie sind Pilger, diese kleine Gruppe, die hier so verweilt. Sie bekennen nicht, von dieser Welt zu sein. Herr, sie sind Fremdlinge. Und sie sind wiedergeboren worden. Sie sind neue Geschöpfe. Sie sind von den Dingen der Welt weggekommen, um Gott zu dienen. Und sie wissen das auch. Oder es kann auch heißen, so weiß, begehre nicht die eitle Reichtümer der Welt, die so schnell vergehen. Wir haben oft unsere Hoffnungen gebaut auf ewige Dinge und die werden nie vergehen. Himmlische Vater, wenn hier zufällig einer oder mehr unter uns ist heute Morgen, der noch nie das Gefühl gehabt hat, dass man mal eine Kehrtwendung machen soll, dann bete ich, dass du sprechen möchtest zu ihren Herzen zu dieser Zeit. Und möge sie lieblich und demütig in ihre Herzen sich dir ganz übergeben, Herr. Und sage, Herr Jesus, sei mir Sünder gnädig. Ich möchte nicht in dem Zustand sterben, wo ich jetzt drinnen bin, weil ich nicht weiß, ob ich sogar noch diesen Tag zu Ende leben werde. Und dann würde es ja töricht sein. Entschuldigung, und dann ist es nicht töricht, um meine ganze Zeit mit weltlichen Dingen zu vertun? Und alles wird hier umkommen. Und die Menschen werden mit der Welt umkommen, aber Gott, der ewige Vater, kann nicht umkommen, noch können das seine Menschen. Und möge sie es jetzt annehmen, unser himmlischer Vater, heilige auch diese Taschentücher, die hier liegen für die Kranken und Beladenen. Und es heißt, dass sie genommen wurden von dem Leib von Paulus, Taschentücher und Schürze, und die bösen Geister gingen von ihnen aus. Heile die Kranken, die in unserer Mitte sind heute Morgen. Und ich bete, dass es nicht eine schwache Person unter uns gibt. Möge der Heilige Geist sich durch die Versammlung jetzt bewegen und möge sich an jeder vergegenwärtigen, dass seine Gegenwart hier ist. Und so wie ich es schon am Anfang zitiert habe, wenn ein Sturm sich erhebt in einem trockenen Sommer und die Winde, die Stürme oder der Wind ist so richtig ausdürrend, also singend und heiß, dann wirbelt es auch Staub auf. Aber dann ganz plötzlich können wir Donner hören und wir können sehen, wie Wolken rannahen. Und ich sagte schon, dass das rote Signal eingeschaltet ist. Er kommt. Und wir fühlen schon diese kühlende Brise, dieses Willkommen heißt des Heiligen Geistes, dass es sich durch diese ausgedörrte Plätze bewegt. Hilf uns heute, rette die Verlorenen, fühle mit dem Heiligen Geist her ganz schnell, bevor die Lichter ausgehen, bevor das Signal schon unten ist. Das alte Schiff von Zion ist jetzt schon im Fach. Gemeint ist diese Eisenbahnfächer, wo in der Zug von Fach zu Fach fährt. Das alte Schiff von Zion ist schon in seinem Fach. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis das es von sich hören lässt. Und dann ganz plötzlich wird die Zeitung rauskommen, was ist geschehen? Hunderte Menschen durch das ganze Land sind verschwunden. Oh Gott, dann ist es für den Rest zu spät. Die Entrückung ist gekommen. Die Gerechte werden die Erde treffen, die Gerechte werden weg sein. Und sie werden da gehen zu den Gräbern und sagen, ja, war das nicht so, haben sie dieses Grab geöffnet? Gut, was ist hier geschehen? Oh, aber das war einer, der Gott vertraut hat und starb ja schon Jahre her. Und die werden weg sein. Oh, was für ein Weinen und Wehklage wird es sein, wenn den Verlorenen gesagt wird, von ihrem Schicksal. Sie werden schreien zu den Felsen und zu den Bergen in Übereinstimmung mit den Schriften. Beten werden sie, aber ihre Gebeten werden zu spät sein. Möge es nicht so mit uns sein, mit irgendjemand, der heute hier ist. Und während unsere heute gebeugt haben, unsere Herzen gebeugt auch. Also ich bin eine sehr komische Person. Und in Bezug auf das Einladen von Menschen zu dem Altar, ich glaube, dass es keine apostolische Lehre ist. Ich glaube, dass gerade an der Stelle, wo du sitzt, du deine Entscheidung machen kannst. Also, wenn du, deine Entscheidung, ob du wirklich leben möchtest oder sterben möchtest. Ich glaube, dass es jetzt deine Sache ist. Und wenn da irgendjemand hier ist, der es noch nie vorher so gesehen hat, aber sich schon klar darüber ist, über die Stunde, worin wir leben, und du möchtest, dass ich deiner gedenke im Gebet, dass du auch ein Christ werden möchtest, und dass du ein christähnliches Leben führen möchtest, und bereit sein möchtest vor seinem Kommen, möchtest du dann deine Hände heben, also jetzt im ganzen Gebäude. Der Herr segne euch, der Herr segne dich, der Herr segne dich und dich. Gott segne dich da hinten und da hinten. Er segnet dich hier, das ist sehr schön. Gott segne dich, junge Dame, und hier, diese Schwester, gerade am Scheideweg des Lebens. Das ist eine große Entscheidung. Oh, du magst vielleicht eine ganze Menge große... Gott segne dich, Vater. Jawohl, du magst schwer gearbeitet haben während viele Tage deines Lebens. Und ein kleines Kind oder Kinder erzogen habe. Und Mutter sitzt jetzt neben dir. Oh Gott, vielleicht hast du deine Familie erzogen und viele große Dinge getan. Hast das Baby auf sein Wange geklopft, als es weinte, und hat die Wiege geschaukelt. Also, mit ihren kleinen, jungen Händen. Und nun sind sie alt und schwach. Also, ihr mögt, ein Baby geschaukelt habe und viele gute Dinge getan habe. Aber das Beste, was du je tun konntest, das war, dass du dein Hand dann gehoben hast. Also vergib mir, Bruder Brennan weint hierbei. Unser himmlischer Vater, du hast die Hände gesehen und du weißt, was dahinter steckt. Sie sind die Trophäen von dieser Versammlung. Ze sind die Trophäe von der Botschaft. Du sagtest, alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Und kein Mensch kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn erst sieht. Und du sprachst zu diesen Menschen, und sie saßen dort. Und in Übereinstimmung mit der Wissenschaft könnten sie nicht, also ihre Hände sollten normalerweise unten sein, weil die Schwerkraft hält sie unter. Aber sie haben diese Gesetze der Wissenschaft getrotzt, und sie haben nämlich einen Geist in ihnen, der diese Hand gehoben hat, was im Widerspruch ist mit der Wissenschaft, weil der Geist da drinnen kann eben diese Wissenschaft brechen. Und sie hoben ihre Hände, weil es gab einen Geist Gottes um sie herum, der sagte, du brauchst Christus. Und sie hoben ihre Hände und gedenke meiner, Herr. Also wie dieser Dieb am Kreuze sagte, gedenke meiner, wenn du in dein Königreich kommst. Und was hast du zu ihm gesagt? Du wirst mit mir in meinem Paradiese sein. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Und ich bete, Vater, dass an diesem Tag du an jeder von diesen Gläubigen in dein Königreich nehmen wirst, in deiner Gemeinschaft hier auf Erde. Und sei freundlich zu ihnen, Jesus. Du sagtest, als du hier auf Erde warst, in Johannes 5, Vers 24, Er, der meine Worte hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und wird nicht ins Gericht kommen. Sie werden nicht dort sein, wenn die Gerichte auf die Erde kommen, über die Erde kommen. Aber sie sind rübergegangen von dem Tode in das Leben hinein. Und du hast das verheißen, Herr, und ich nehme sie in Anspruch. Und nun zu allen, die ihre Hände gehoben haben, und sogar zu die es in ihren Herzen glaubt haben, dass sie das auch tun sollte und es trotzdem nicht getan habe, ich gebe sie jetzt dir, heute Morgen, Vater, als Trophäen von deiner Gnade von Jesus, als Trophäe von der Gnade von Jesus Christus und von seinen Worten, das wir heute Morgen gepredigt haben. Sie sind von dir, also halte sie unverzehrt, bewahre sie unverzehrt, Herr, bis zu jenem Tag. Und möge sie jetzt wachsen als kleine Kinder. Und möge das Wasser jetzt im Becken hier sie finden. Nun sie ihre Sünde bekannt haben und gestorben sind und dass sie begraben werden in Christo, um wieder zu einem neuen Leben aufzustehen und in eine neue Welt zu wandeln und mit neuen Bekanntschaften jetzt umzugehen, also einfach eine neue Begleitung um sich herum zu haben, nämlich mit Engeln zu gehen, wandle in der Gegenwart des Übernatürlichen, nämlich die Dinge, die sie nicht um sie herum sehen können, aber sie fühlen es und wissen es, dass es da ist. Das sind die bleibenden Dinge, die übernatürlich sind, die sind bleibend. Wir geben sie dir, Vater, im Namen Jesu. Amen. Nun, es tut mir leid, dass ich euch ein bisschen zu lange gehalten habe. Und ich bin gewiss, dass ihr... Fühlt ihr euch gut? Nun, in der Versammlung, da muss ich so dann und wann mal richtig zerschneiden und ein bisschen Druck ausüben. Und nun, ihr, die eure Hände gehoben habt und den Herrn Jesus glaubt, also sie werden ein Tauffeier haben, denke ich, heute Abend. Oh ja, ich denke, dass das Becken jetzt schon voll ist. Also wenn du möchtest, gerade jetzt, die Gewänder und so weiter sind alle bereit. Wenn du es möchtest, jetzt gerade getauft werden, also zu jeder Zeit, wir sind nur hier, um das zu tun. Und nun, nach solches Zerschneiden und Zersägen, also wir danken euch Fremdlinge, die ihr neu seid innerhalb unseres Tores, also dass ihr in unsere Gemeinschaft gekommen seid, mit uns hier um das Wort Gottes herum. Wir schätzen euch euer Hiersein, der segne euch. Also wir sind wirklich froh gewesen, dass ihr da wart. Und ich sehe einen Freund von mir dahinter im Gebäude sitzen. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich kann so gar nicht auf den Namen von diesem Mann kommen. Er ist ein guter Freund von mir. Er ist ein Cousin von einem Mädchen, wo ich immer mitging, nämlich Marie Francisco. Und ich kann noch nicht drauf kommen, wie oder was sein Name ist. Möchtest du deine Hand heben?
Also, wir freuen uns, dass du auch hier sitzt. Gott segne dich. Also, dieser Mann ist schon jahrelang ein Christ und ich bin... Und mein Freund hier, Jim Poole, also wie viele haben schon mal von ihm gehört? Also, dass ich Jim Poole erwähne, das ist mein Jugendfreund und sein Sohn und seine Frau. Und Donnie, also ich kann noch nicht auf ihre Familienname kommen, Gart, also Gart, ja, Donnie Gart und seine kleine liebe Frau hier. Also, sie besuchte mich gestern zu Hause. Ich bin so froh, dass sie hier heute Morgen bei uns sind. Und ich glaube, dass dieses ein fremder Bruder ist, der hier neben Bruder W. sitzt. Oh, so richtig. Also, vielleicht habe ich auch verkehrt. Also, dann und wann vergesse ich die Gesichter. Und bin so froh, freue mich so sehr, dass ihr alle hier wart heute Morgen. Und nun, bevor wir weggehen nach diesem Zerschneiden, und wisst ihr, die Bibel sagte, dass das Wort Gottes, also, das ist wie eine Entscheidung. Das ist ein Steinmachen. Aber du brauchst einfach ein Steinmetz dazu, um das Teil zu behauen, um es formgerecht zu machen, dass es passt. Siehst du? Passgerecht. Und Hebräer 4. Kapitel, da heißt es, das Wort Gottes ist schärfer und kräftiger als ein zweischneidiges Schwert. Es schneidet, es beschneidet, es beschneidet, es schneidet alles, was zu viel ist, schneidet es ab. Sogar ein Unterscheider von den Gedanken und die Absichten des Herzens, das ist das Wort Gottes, es schneidet. Und nun, nur um anzubeten, lass uns doch mein liebstes kleines Lied singen. Einer von meinen liebsten Lieder. Also, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Wie viele lieben ihn? Ich liebe ihn wirklich. Also, ich weiß nicht, ob du ein Christ bist oder nicht. Du sagst, ich liebe ihn, weil er mich erst geliebt hat. Lasset uns das jetzt zusammen singen. Ich liebe ihn, weil er mich erst geliebt hat und kaufte meine Rettung auf Golgathas Stamm. Also, liebt ihr das nicht? Also lasst uns nochmals singen. Und während du das singst, dann schüttle deine Hand mit irgendjemand um dich herum. Nun stehe dabei nicht auf, sage nur, segne Gott, segne dich, Bruder, irgendjemand um dich herum. So, dass du auch richtig das Gefühl hast, du bist zu Hause. Also, das ist unser Willkommensgruß hier im Tabernakel. Von mir und von einem jeden von euch. Gut. Ich liebe ihn, weil er mich erst geliebt hat und kaufte meine Rettung auf Golgathas Stamm. Lasset uns jetzt unsere Häupte beugen, während wir jetzt, dieses summen. Und Bruder Brennan fängt dann dieses Lied an zu summen. Ich liebe ihn. Und nun, hebe euer Hand zu ihm, wenn ich das richtig übersetze, ganz leise und summe dann, ich liebe ihn. Oh, ist er nicht wunderbar? Und dann ist da ein Bruder, der in Zunge spricht. Und Bruder Brenner macht dann eine Pause. Und er spricht, sei richtig ehrfurchtig jetzt, einen Augenblick, sagt Bruder Brenner. Jesus sagte, dass diese Zeichen werden folgen denen, die ihn glauben. Sie werden neue Zunge reden. Und wenn sie eine Schlange aufnehmen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Denn zum Beispiel ein Unglück oder so eine Explosion, es wird ihnen nicht schaden. Und wenn sie ihre Hände legen auf den Kranken, werden sie gesund werden. Also bitte warte einen Augenblick. Wir wollen mal sehen, ob es irgendeine Auslegung hierzu gibt. Und wenn Fremdlinge unter uns sind, also wir warten jetzt darauf, was der Herr uns durch diese Botschaft sagen möchte. Und dann gibt ein Bruder eine Auslegung. Also die Auslegung. Und dann sagt er so, das wäre also die Auslegung von dem, was dieser Mann gesagt hat. Also einige hier, die werden vielleicht nicht wissen, was es ist der Geist. Es geschieht alles innerhalb des Tabernakels und es ist also eine Botschaft, die an Menschen gegeben wird. Lasset uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses. Obwohl wir jene Person irgendwo hier nicht kennen, du sprichst zu einem Herz irgendwo und es wurde wieder zurückgerufen. Sogar zum Abschluss von dieser Botschaft hieß es, dass du sie Kinder, deine Kinder nanntest, weil du hast sie eben gerufen oder ihnen sie zugerufen. Und vielleicht war sie gerade dabei, wegzugehen, ohne dich zu empfangen. Und diese Botschaft kommt hier dann wieder hervor. So wir beten, himmlischer Vater, dass du ein großes Teil von deinem Geist gewähren möchtest auf diese Person, wer es auch sein mag. Und du hast ja nicht den Namen genannt, du hast nur gesprochen. Und so, Vater, vielleicht ist das auch das, was du so wolltest. Und so, wir beten, Vater, dass du es dieser Person oder diesen Personen gewähren möchtest, oder wer es auch sein mag, dass es also herabkommt als ein, oder kommt zu ihnen als ein letzter Ruf. Und ich bete, Vater, dass, wenn es nicht so ist, aber dass es diesen Morgen, wenn sie es empfangen und glaube von ganzem Herzen, nachdem sie die Botschaft gehört haben, wie du es gesprochen hast und gesagt hast, dass sie es dann empfangen möge, als mit vollen Zügen, um den Geist zu empfangen. Und möge sie dann aufstehen und getauft werden im Namen Jesu Christi für die Vergebung ihrer Sünde. Und dass sie dann lieblich gefüllt werden mit dem Heiligen Geist und geführt werden zu einem Leben von Dienst und Freude. Ich übergebe dir es jetzt, Vater, und die Versammlung im Namen Jesu. Amen. Also diese Botschaft wird so dann und wann zu irgendjemand gesprochen, oder es kann auch heißen, irgendjemand spricht sie. Und wir wissen nicht, wer sie sind. Also wir kennen die Person nicht, die spricht, oder wir kennen die Person nicht, zu wem es gesprochen wird. So dann und wann sagen sie uns, wer sie sind. Aber irgendjemand hier könnte es sein, der vielleicht im Begriff war, wegzugehen ohne das. Und wenn du das tust, bedenke, das ist der Heilige Geist, der spricht zu einer Sprache, und dazu braucht man dann Inspiration. Sowohl derjenige, der die Sprache spricht, als auch der die Sprache auslegt. Und nun bedenke, was ich euch gerade gelesen habe, diese Zeichen werden folgen, denen die da glauben. Seht ihr, das ist in der Mitte von den Gläubigen. Also wir glauben nicht, dass alle Menschen das zu tun habe. Wir glauben, dass es einfach in die Gemeinde fällt unter den Menschen. Also so dann und wenn kommen die Menschen hierher, haben noch nie vorher sowas gehört, und der Heilige Geist fällt auf sie und gibt eine Botschaft, und die Menschen werden geheilt, die da sitzen, während sie im Sterben sind an Krebs und alle Arten von Krankheit und solche Dinge, und sie gehen direkt zurück. Es ist eben der Heilige Geist unter sein Volk. Liebt ihr ihn? Amen. Ich liebe ihn auch. Und wir hoffen, dass wir euch heute Abend wiedersehen. Und nun, Bruder Neville, ich übergebe die Versammlung, Bruder Neville, unsere Predige. Gut.